So Leute, zweite Staffel. Yeah. Erste Staffel ist durch. Wir sind am Markt, die Performance überzeugt, aber alle Augen sind auf uns.
Wieso denn jetzt Augenchef? Ist doch Podcast.
Ja. Genau, alle Ohren sind auf uns. Wir müssen aber den Interactive Response pushen. Wir brauchen auf jeden Fall Engagement Raiser. Und wir müssen delivern halt. Delivern, triggern, triggern, triggern. Was haben wir bei Instagram?
Es ist knapp 7.000.
Nee, ich glaube, wir sind mittlerweile schon über 9.000.
Leute, 10.000. Wir brauchen die 10.000 so schnell, wie es geht. Das heißt, mehr Gewinnspiele und mehr Bass. Zack, zack.
Bass. Wir brauchen Bass.
B-U-Z-Z. Bass. So, Leute, was haben wir für Themen für die zweite Staffel?
Ja, ich habe hier was, und zwar, es ist ja Fidel Gastro, und ich dachte jetzt, also bei Fite Gastro und Fidel Castro, vielleicht macht man was über diesen Herrscher.
Ja, genau, sowas wie am 25. April 2019. Ja,
was?
Ja, Nummer 2, alle Wege führen nach Rom. Mhm. Jorge González, sagt dir gar nichts, ne? Nee, okay. Ciao, nächster.
Wie wär's denn, was über Sex zu machen mit Essen? Ich kenne da diese Ines, die hatte gerade einen Sex-Podcast und die ist auch Veganerin.
Ja, dann machen wir doch einfach nochmal das alte Podcast-Tofu nochmal warm von der Folge 9. Das können wir doch nochmal in die Mikrowelle reinhauen, ne? Sag mal, Leute, was ist denn los hier? Komm, was?
Pass auf, also wenn wir schon bei Sex sind, apropos hier Sex, Sex ist ja heiß und der Sommer war heiß und jetzt kommt der Herbst, dann kommt der Winter und lass uns doch was mit 4 Jahreszeiten machen.
Oh ja, so wie besser als Sekt mit C. Peters? Ja, gut. Oder pass auf, ich hab noch was. Was ist mit Subvention für Sterneküche? Das wäre doch
was. Ja, das ist gut. Das ist gut, Chef.
Sag mal, hört irgendjemand von euch diesen Podcast?
Ach so.
Hört irgendjemand von Ihnen? Nee, ja, nö, ne? Feeling? Sagt euch was? Feeling? Letzter Podcast? Erste Staffel? Nee, ne?
Ja,
Mann, Leute. Also so geht das ja nun echt nicht. Ihr habt 5 Minuten Zeit für 20 neue Dinge. Wir sind hier immer noch bei Fest und Flauschig, dem auch kulinarischen Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget und nicht bei irgendeiner Kinderveranstaltung hier. Also.
Okay, bis gleich.
Wir sind heute in der ersten Folge, allerdings von der zweiten Staffel von Fide Gastro.
Juhu! Hätte ich nicht mit gerechnet, dass wir die erste Staffel überleben. Da wir ja wirklich, wir haben immer noch so die ersten Podcasts, die wir aufgezeichnet haben, in der Schublade.
Stimmt.
Ich hab mir lustigerweise heute auch gedacht, strahlen wir die irgendwann mal in der Doppelfolge aus. Das heißt, wir senden den ersten Podcast. Ich kann ja sagen, mit wem ich das gemacht habe.
Ja, nee, mach mal
nicht.
Nein?
Nee. Und dann machen wir nochmal einen zweiten Podcast mit derselben Person, allerdings so, wie wir uns jetzt so langsam eingegroovt haben.
Das wäre zumindest mal ein schönes Spezial.
Oder?
Ja,
also
ist
einfach
notiert.
Dann auch mal so die Lernkurve, weil ich glaube, wir haben eine Lernkurve. Eine flache, aber wir haben eine.
Ja, aber es ist ja, dafür ist es eine lange flache und umso schöner ist die Landschaft in der Langkurve zu genießen.
Wir haben aber jetzt, heute ist der Beginn der zweiten Staffel, ne?
Genau.
Und gibt es Neuigkeiten zu vermitteln?
Es gibt wirklich Neuigkeiten. Wir haben uns...
Habe ich da mal einen hingelegt, ne?
Ja, es ist, also ich freue mich ja tatsächlich, dass das passiert ist, was wir uns gewünscht haben, womit aber nicht zu rechnen war. Die Leute möchten uns gerne häufiger hören.
Ja, Wahnsinn.
So.
Wahnsinn.
Und deswegen habe ich mich in den letzten 6 Wochen mit deinem Terminkalender beschäftigt und habe dir ungefähr 70 wirklich große Termine rausgestrichen, um dir Termine so reinzuschreiben, dass wir ab sofort
wöchentlich sind.
So.
Yeah!
Die Leute werden sich echt freuen.
Na, ich freue mich wirklich.
Das schreiben die immer.
Ich glaube auch, weil hin und wieder haben wir ja mal Gespräche und ich erwecke manchmal den Eindruck, dass ich dauerhaft krank bin.
Ja.
Das stimmt aber manchmal nicht. Manchmal bin ich zur selben Zeit krank gewesen und wir haben 2 oder 3 Podcaster aufgezeichnet.
Stimmt.
Aufgezeichnet und dadurch entsteht der Eindruck, dass ich häufig krank bin. Aber ich bin eigentlich nur ganz selten krank, wenn dann auch ganz, 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 ganz schlimm. Und trotzdem raffe ich mich immer wieder auf, um hier in dieser doch wohlig gewärmten OMR-Kabine den Podcast aufzuzeichnen.
Und wir beide haben uns heute Vormittag getroffen, um kurz darüber zu reden, eine kleine Revue passieren zu lassen vom ersten Staffel-Podcast zur zweiten. Mhm. Was war gut, was war nicht so gut? Und es gab natürlich auch das ein oder andere Feedback von den Menschen.
Mhm.
Und ob du es glaubst oder nicht, das meiste Negative war, dass der Ton manchmal nicht so gut ist, weil du nicht zu nah am Mikrofon bist. Das machst du jetzt gerade sehr gut.
Mhm.
Und dann war die zweite Beschwerde schon, dass wir zu selten kommen. Die Leute wissen nicht, was sie 13 Tage machen sollen. Und dann, weiß ich gar nicht, ich hatte es dir erzählt. Darf ich erzählen, dass ich einen Kollegen von dir eingeladen habe und der aber kategorisch abgelehnt hat?
Du meinst Steffen Hensler?
Ja.
Eine der schönsten Absagen.
Und wie er abgesagt hat.
Hast du die da?
Ja, ich habe die gescreenshottet. Natürlich.
Ja, musst du machen. Steffen Hensler und ich, wir sind uns gar nicht so fremd und so fern, wie das oft in der Öffentlichkeit vermutet wird. Nichtsdestotrotz hat er auch in einigen Bereichen ganz klare Vorstellungen und das mag ich denn auch an Steffen. Der ist hin und wieder auch auf seiner prolligen Art und Weise sehr direkt und das ist manchmal sehr unangenehm, aber manchmal eben auch sehr angenehm und die Absage hatte wenig Worte, würde ich sagen.
Die hatte wenig Worte und man muss aber auch der Fairness halber sagen, das war mit das meiste Feedback von den Leuten. Wir möchten bitte Steffen Hensler für dich einladen und Tim Raue. Ja, also das eine ist möglich und das andere offiziell nicht oder offensichtlich nicht. Aber wollen wir nicht einen Aufruf starten und den Hensler hier reinquatschen?
Ihr macht das. Ich suche gerade mal die SMS, die du mir geschickt hast.
Also,
jetzt müsste ich wissen,
das hier geht raus an Steffen Hensler, the one and only, grill den Hensler. Wir möchten dich gerne offiziell zu Fide Gastro, dem auch kulinarischen Podcast, einladen und vor allem wollen dich die Hörer. Also, wenn du das jetzt gehört hast, absagen ist nicht mehr. Wir werden das so lange machen, bis du hier bist und ja, dann haben wir das eigentlich. Dann können wir mit der zweiten Staffel eigentlich direkt in die dritte gehen, wenn der Hensler hier war.
So, ich habe wieder eine neue Geschichte, wie unfähig ich mit modernen Kommunikationsmedien...
Was gelöscht?
Nee, aber ich habe deine Nummer nicht gespeichert. Also die Nummer schon, also ne, aber den Namen halt nicht dazu.
Ja.
Und früher stand da immer vielleicht Sebastian.
Ja.
Das ist weg.
Ja.
Jetzt steht nur noch die Nummer und ich muss jetzt überlegen, wann wir das letzte Mal telefoniert haben. Lass mich. Ja. Das mache ich jetzt.
Ja, in der Zwischenzeit.
So, jetzt habe ich deine Nummer gefunden und jetzt... jetzt muss ich scrollen. Ach so, du hast mir einen Screenshot geschickt, glaube ich.
Ja.
Wo du Steffen Hensler angeschrieben hast.
Genau.
Mit der Frage, moin Steffen, Zeit und Bock zu kommen? Antwort Steffen, nö, aber danke der Nachfrage. Fertig. Kommunikation durch.
Wer Wichtiges zu sagen hat, macht keine langen Sätze.
Ist mein Mann, woraufhin ich geschrieben, echter Dialog.
Stimmt.
Auch sehr kurz. Und du konnte nicht ans Telefon. Abendessen bei meinen Eltern in Italien. Wenn ich da ans Handy, gib vom Vater aufs Maul.
Genau, weil du hattest angerufen und.
Das finde ich geil. Handyfreie Zone, aber auch alle Informationen gegeben, so dass ich mich auch nicht genötigt gefühlt habe, nochmal anzurufen. Ja. Wenn Handy, Vater, Maul. Fertig. So, lass uns anfangen.
In dem Zusammenhang können wir auch gleich sagen: Apropos Männer, heute habe ich einen Gast für dich.
Mhm.
Und dieser Gast gewann 2005 den deutschen Lokaljournalistenpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Das ist Konrad-Adenauer klingt immer gut.
Ja.
Lokal klingt jetzt ein bisschen klein. Also es könnte ja auch Pinneberger Tageblatt sein oder so, dass er da vielleicht eine tolle Sportberichterstattung über den 3-1-Sieg des VfL Pinnebergs über den SSV Rantzau geschrieben hat und da irgendwie spektakulären Spannungsbogen geführt hat, sagt mir natürlich gar nichts, außer scheint ein schlauer Kopf zu sein.
Genau, weil er ist Studierter und hat Geschichte und Politik an der Universität in Hamburg studiert.
Auch abgeschlossen.
Also ich hoffe, das wäre ein handfester Skandal für das, was er macht, wenn heute rauskommt, dass das nicht so gewesen ist.
Warum?
Weil ich glaube, für das, was er macht, obwohl, nee, hast du eigentlich recht. Nee.
Also,
ich glaube, es ist egal.
Ein Journalist.
Ja, es ist ein Journalist. Und was ich eine ganz witzige Anekdote von ihm finde, seine Eltern sind in einer Hochzeitskutsche des Hamburger Abendblattes zur Trauung gefahren. Also nicht er, sondern die Eltern.
Was ist daran jetzt?
Das muss ja schon länger her sein.
Das war gesponsert.
Und
dann stand Hamburger Abendblatt drauf.
Ja, hört sich doch so an, als wäre es gesponsert. Oh,
das ist arm.
Ja, das meine ich. Ja.
Ich meine, sponsern kann man sich lassen, ne? Aber dann wirklich mit dezentem Logo. Aber wahrscheinlich war das Pferd so blau-weiß, Abendblatt ist grün, ne?
Grün-weiß.
Grün-weiß angestrichen.
Warum nehmt ihr Hamburger eigentlich hin, dass ausgerechnet die bekannteste und seriöseste Zeitung Hamburgs grün-weiß ist?
Weil wir Hamburger das Tor zur Welt sind und uns durch eine ganz besondere Weltoffenheit im Charakter definieren. Wir lassen zu.
So, und damit begrüße ich unsere neuesten Fans aus Bremen. Schön gesagt, Tim. Das ist gut.
Wirklich?
Sehr nett, ja, sehr nett.
Nein, man muss auch wirklich sagen, also bei diesem ganzen blöden Bremen-HSV hat ja immer was mit Fußball zu tun, mit diesem ganzen Gedönse. Mensch, wir müssen so froh sein, dass es sowas wie Bremen gibt oder eben auch sowas wie St. Pauli oder eben andere Städte, mit denen man eine gewisse Rivalität hat, weil sonst hätten wir doch keine richtigen Derbys. Und dafür muss man auch dem Derby-Gegner mal Danke sagen. auch ich mal sich in Demut mal zeigen.
Unser Gast hat, bevor er das tat, was er tut, was er heute tut, in den Chefredaktionen, also siehst du, er hat immer in den oberen Regionen sich angesiedelt, in den Chefredaktionen von der Welt, der Berliner Morgenpost und, wir haben es gerade angesprochen, der Bremer Zeitung, dem Weserkurier gearbeitet. Klingelt da jetzt was?
Nee.
Immer noch nicht?
Nee. Ich kenne aber auch nicht so viele schlaue Leute.
Ja, der hat auch einen Podcast.
Weiß ich immer noch nicht. Wo soll ich denn das wissen? Jetzt komm, sag. Hol ihn rein.
Sollen wir ihn reinholen?
Hol ihn rein.
Also, dann würde ich sagen, langsam aber sicher wird er jetzt hierher geführt. Das ist ein Mann.
Ja.
Er ist ein Chefredakteur.
Ja.
In einem Medium, das großformatig ist, das du in die Hand nimmst.
Ja, ja, weiter.
Und er hat auch einen Podcast.
Weiter.
Der Podcast hat einen sehr putzigen Namen. Ich habe mir den extra aufgeschrieben. Und zwar, Achtung, Entscheider treffen Haider.
Das ist der Haider. Das ist der Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt.
So sieht es nämlich aus.
Ach was, guck mal, der ist hier.
Ja, heute kommt,
warum?
Heute kommt Lars Haider.
Ja, warum ist er hier?
Weil ich mir dachte, nach einem der Podcasts, die wir in der ersten Folge hatten, muss ich vielleicht mal eine kleine Diskussion aufmachen. Die werden wir jetzt gleich tun. Herzlich willkommen.
Da steht er im Rahmen. Da
Lars
steht er schon
Haider.
Hallo, ich habe die Ehre. Warte. Ich muss aufstehen. Jetzt muss ich muss vom Mikro weg. Ich muss jetzt vom Mikro weg, weil ich muss Hallo sagen. So, ich bin Drücker. Hi, ich bin immer ein Drücker.
Ich auch.
Das überfordert manchmal wild, das wird noch heißer.
Alter.
Aber ich bin Drücker. Das überfordert manchmal wildfremde Menschen, die mich einfach nur erkennen, weil ich Tim Melzer bin. Und ich dann manchmal denke, aber die reagieren so, dass ich sie erkennen müsste und sie dann einfach in den Arm nehme. So wildfremde Menschen.
Ach, wirklich?
Ja, ja, weil ich nicht, ich denke immer, vielleicht kenne ich den, weil das ist so dieses, hey, hallo Tim. Da sitzt, ist in der Tonalität so ein Erkennungswert drin und dann denkst du, fängst das Gespräch an so, ja, hey, wie geht's denn? Und dann, wenn sie fair sind, sagen sie, wir kennen uns gar nicht. Und dann sagen, ja, alles klar, vielen Dank. Und wenn sie unfair sind, dann lassen sie mich noch drücken. Und dann nehme ich sie einfach mal in den Arm. Und dann verursacht das hin und wieder irritierte Blicke. Ich freue mich.
Also wir haben Lars Haider hier, den Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt.
So ist es.
Das ist natürlich schon mal eine Instanz, die hier reinkommt.
Ja.
Ganz kurz, Lars, wir haben gerade kurz darüber gesprochen. Deine Eltern sind in einer Hamburger Abendblatt gebrandeten Hochzeitskutsche zum Standesamt gefahren.
Genau.
War das schon bezahlte Werbung oder wusstest du damals schon, welches Imperium du unter den Nagel reißt?
Nee, das Problem war, dass ich noch nicht auf der Welt war. Also meine Eltern haben erst geheiratet und mich dann gekriegt.
Vielleicht ist in der Kutsche
das gemacht ist sehr, worden. Sehr, das kann sein. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Und es ist auch nicht gebrandet. Es war einfach nur eine Hochzeitskutsche und das Abendblatt hat diese Kutsche verschenkt. Das heißt, du konntest als Abendblattleser dich bewerben, mein Onkel hat sich beworben, meine Eltern sind in die Kutsche gestiegen und...
Das war wirklich
so.
Zufall.
Und jetzt bist du Chef von das Ganze.
Das war ja klar, wenn du damit aufwächst und siehst immer, dass da so ein Bild steht, deine Eltern in so einer Hochzeitskutsche, war klar, dass ich irgendwann zum Abendblatt musste.
Ich weiß nicht, ist das heute bei den jungen Menschen noch so? Weil bei mir im Haushalt wurde das Abendblatt gelesen,
ja.
Also bei meinen Großeltern, Abendblatt, die hört zu, unter anderem auch. Und dadurch habe ich so eine Vertrautheit. Bei uns liegt die immer noch im Treppenhaus, wo ich wohne, liegt jeden Morgen immer das Abendblatt ausgeliefert im Treppenhaus. Der hat keine Lust, in den dritten Stock zu laufen zu demjenigen, der sie abonniert hat. Und das erweckt immer noch so ein Gefühl der Vertrautheit. Also das ist ganz seltsam. Haben das Kinder heute auch noch? Also lesen?
Also definitiv, ich kann eine Sache bestätigen. Wer heutzutage in Hamburg eine Wohnung sucht und zu den Schlauen gehört, der guckt ins Hamburger Abendblatt und macht das eben nicht mehr online, weil es ganz, ganz viele Leute gibt, die bewusst nur in Zeitungen Inserat aufgeben, weil dann deutlich weniger Leute zur Besichtigung kommen, weil die Leute tatsächlich nur noch im Internet gucken. Und als ich 2006 hierher gezogen bin, bin ich morgens am Frankfurter Hauptbahnhof und habe das Abendblatt ganz früh morgens gekauft und habe meine erste Wohnung auch über das Hamburger Abendblatt bekommen. Also insofern...
Aber muss es nur unter Chiffre antworten? Chiffre ist, glaube ich...
Ja, dafür bin ich Gott sei Dank zu jung.
Und so ein Postfach, ne? Oder?
Ja, und ist Chiffre nicht eher auch, da können wir ja mal mit dem Profi fragen, ist das nicht eher die Kontakt...
Ja, haben wir nicht so viel, aber tatsächlich war es ja früher so, noch im Jahr 2000, dass das Abendblatt jede Woche 20 bis 25 Anzeigenseiten mit Immobilienanzeigen ablehnen musste, weil die Zeitung sonst zu dick geworden wäre.
Ernsthaft?
Also jede Woche 10.000, 15.000 Euro pro Seite abgelehnt, tut uns leid, können wir nicht annehmen, Zeitung zu dick. Wäre sonst nicht in den Briefkasten gegangen.
Und jetzt?
Ist weniger. Also du kannst sagen...
Liegt es daran, weil die Wohnung so nicht mehr vermarktet werden? Weil oder, nicht, oder weil so wenig
alles, weil es alles im Netz ist. Weil alles im Netz ist.
Oder weil wenig am Markt ist.
Nee, so wenig ist ja gar nicht am Markt. Aber irgendwie früher war ja alles in der Zeitung, heute ist alles im Netz. Also du kannst sagen, Jahr 2000 hat das Abendblatt 80% seines Umsatzes gemacht mit Anzeigen. Mhm. Heute sind es vielleicht 20%.
Und sag mal, Chefredakteur, das ist so ein geiler Titel.
Ist gut, ne?
Find ich
wie Chefkoch ein bisschen.
Nee, noch besser. Also eigentlich Chefredakteur, ja. Das ist so ein bisschen, ohne dass man vielleicht was leisten muss. Ich frage gleich, ja, was man als Chefredakteur eigentlich macht. Aber das ist so, ich bin der Chefredakteur, das gibt einem so eine Eminenz, das gibt einem so eine Ausstrahlung, egal von was du Chefredakteur bist, du bist der Chefredakteur. Ja.
Und deswegen würde ich ganz kurz, Tim, dich unterbrechen, um den Chefredakteur des Hamburger Abendblatts wo zu begrüßen.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Mälzer und Sebastian Mergen.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt, ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Oh, jetzt geht mir schon
einer
ab, weil Herr Haider hat gerade so ganz verstohlen auf dieses Soundboard geguckt, oder wie nennt sich das?
Das Soundboard ist sehr gut.
Soundboard und hat sogar...
Also da war nee, so, da war soll ich dir sagen, warum? Soll ich sagen, warum? Wir haben das auch.
Ach was.
Und ich habe gedacht, alter Scheiße, wie sehen die Dinger aus, wenn sie länger in Benutzung sind? Also so kann so ein Ding auch aussehen.
Wenn gearbeitet
wird. Ja, aber unser sieht relativ... Ich glaube, es ist schon sehr, 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 sehr
Heider treffen Heider.
Was trinkt der Melzer da?
Apfelsaftschorle.
Okay.
Ist aber eigentlich, ohne dass du es gewusst hast, ein wunderbarer Hinweis. Gerade wurde in einem uns beiden bekannten Freundeskreis darüber gesprochen, ob Daydrinking eigentlich salonfähig ist oder nicht. Und zwar unter dem Decknamen Apéro, wie man es in der Schweiz kennt, wenn die Mutter um 16 Uhr die Kinder abholt und da wie selbstverständlich ein Rosé trinkt und dann nur noch ins Auto fährt und das Kind heil nach Hause fährt. Ist das, geht das gar nicht? Ist das in Deutschland nicht vorstellbar, Lars oder auch Tim? Oder würdet ihr sagen... Daydrinking, go on.
Also ich bleibe beim Herrn Haider, aber das meine ich gar nicht aus Respektlosigkeit, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde, das gibt denn diesem Podcast so eine Würde.
Muss ich jetzt, muss ich bleibe, Lars. Ja, also ihr könnt ruhig, wir sind ja ungefähr gleich alt.
Nee, Digga, du bist Schiffredakteur.
Okay.
Das ist okay, so.
Schiffredakteur. Ich finde auch. Aber dann finde ich
stell dir mal vor, du wärst Papst, dann wäre mir auch egal, ob der gleich alt ist.
Aber dann würde ich schon sagen, Herr Chefredakteur.
Herr Chefredakteur.
Das finde ich gut.
Herr Chefredakteur finde ich gut. Dann hole ich den Herrn Chefredakteur und den Herrn Chefkoch jetzt mal rein. Wir sind also in der ersten Folge der zweiten Staffel bei Fiete Gastro und ich habe mir überlegt, ich möchte den...
Du hast doch gerade eine Frage gestellt, wollen wir die nicht beantworten? Mit hast dem du so viel Material heute?
Ja. Mit dem Daydrinking.
Mit dem Daydrinking.
Ja, go on.
Ist eigentlich eine gute Frage, gefällt mir. Ja, go on.
Ich finde, ich habe das noch nie... Also man kommt, man holt sein Kind von der Kita und kriegt dann Rosé.
Na, eigentlich...
relativ selten erlebt.
Wir nehmen das durchschnittliche Eppendorf-Modell. Du bringst die Kinder zur Kita, dann gehst du in die Boutique, da trinkst du den einen oder anderen Prosecco und dann gehst du wieder ab zur Kita und holst die Kinder.
Aber dazwischen sind ja dann 8 bis 10 Stunden.
Ja, dann
natürlich.
Ja, bist halt Genusstrinker.
Aber wohnst du in Eppendorf? Nee,
Ruhluft.
Ruhluft ist gut.
Ruhluft.
Ja.
Du machst es ganz clever. In fast jeder Sendung erzählst du irgendwie ein bisschen anders. Letztens war es Grindel, dann war es irgendwann mal Roterbaum, jetzt ist es gerade Ruhluft.
Ich bin smart. Ich lebe aber auch in so einer Triangel.
Aber also da sind Köche, Luft, da sind Köche und, relativ verschwiegen. Ich habe mir meine Wohnung angeguckt und dann sagte der Makler zu mir, Sie müssen diese Wohnung nehmen. Hier wohnt auch Steffen Hensler. Das ist ein geiles Haus. Und dann bin ich unten zum Klingelschild gegangen, weil ich dachte, der verarscht mich und guck. Und dann sage ich, Entschuldigung, hier steht nicht Steffen Hensler.
Ja.
Nein, sagt er, natürlich nicht. Da stand nur Koch. Wusstest du, dass bei der Klingel von Steffen Hensler nur Koch steht?
Weißt du, was das Schlimme ist? Dass bei mir einer meiner Nachbarn Koch heißt und Menschen wissen teilweise, in welchem Haus ich wohne und alle bei diesem Herrn Koch klingeln.
Ist doch schön für den,
weil
oder?
Sie denken, mein Name steht auch nicht auf der Klingel, weil sie denken, dass Koch das Synonym für Herrn Mälzer ist. Aber ein bisschen fantasievoller bin ich schon. Also da merkt man doch ein bisschen Unterschied ne, zwischen Hensler und mir. Da habe ich doch mehr Intellekt zu bieten. Also das ist schon sehr offensichtlich. In dem Haus, in dem Steffen Hensler wohnt, Koch. Ist das wirklich wahr?
Ist wahr.
Hört er das gerne? Will er das gerne über den Äther? Müssen
ich weiß nicht, wir hatten das schon mal in einem Podcast. Er war bei mir mal zu Gast im Podcast. Übrigens super Podcast.
Das war doch bis der, heute, wo er verraten hat, dass er bei
Kitchen... Ja.
Oh, das schönste Zitat, was Steffen Hensler ever
nämlich?
Gemacht hat im Kontext zu mir, also zu unserem Verhältnis miteinander. Da hat er das sinngemäß, wie hat er es gesagt, dass wir beide nicht mehr tagtäglich am Herd stehen. Und da sieht er den ganz klaren Vorteil bei meinen Gästen.
Genau.
Das fand ich so auf den Punkt. Beschreibt exakt unser Verhältnis miteinander. Das hatte eine Brillanz, das war unverschämt. Das war absolut unverschämt, aber es hatte eine Brillanz und war so auf den Punkt formuliert, dass ich wirklich innerlich nur so den Hut gezogen
habe. Hensler hatte übrigens auch Probleme mit dem Duzen und dem Siezen.
Ist das so?
Ich kam hin und dachte, naja, man duze ich irgendwie so, und dann hinterher sprach mich sein Sprecher an, so ein PR-Mensch, dachte, war ein Sprecher dabei. Das war jetzt schon, und ich merkte auch am Anfang, dass er so ein bisschen zögerlich war, dann aber locker, und man muss sagen, Hensler ist ein unfassbarer Quotenbringer. Mhm. Der Podcast ist bis heute der absolut meistgehörte Podcast mit über 50.000 Hörern. Das ist schon
Wahnsinn. Das ist viel.
Das ist viel.
Das ist sehr viel.
Bei Hensler.
Nein, nochmal, das Spannende an uns Köchen ist ja, dass wir viele Geschichten zu erzählen haben, weil wir eine Entwicklung haben und Menschen können daran teilhaben. Und wenn man Hensler sich vor 15 Jahren angeguckt hat, oder gehen wir mal von mir auch aus, guck mich vor 15 Jahren an, guck mich heute an und guck mich in 15 Jahren. Meine Geschichte wird immer weiter, sich weiterentwickeln, weil wir auch anhand unseres Lebens, unseres Alters, wir reifen, die Aufgaben, die Erlebnisse, die gehen an uns nicht spurlos vorbei, weil wir eben halt mit 30 unser Leben noch nicht definiert haben, sondern wir sind immer, und das ist das Schöne auch in unserem Beruf, immer wieder auf der Entdeckungs- und Entwicklungsreise. Übrigens habe ich gerade heute, glaube ich, auch bei euch gelesen.
Na?
Nee, das ist die andere, Entschuldigung. Das andere Hamburger Magazin. Dass Hensler einen Laden in der Ostsee aufmacht.
Ja, habe ich auch gelesen.
Wünsche ich ihm alles Gute für. Das meine ich aus vollem Herzen.
Ja, haben wir, glaube ich, auch schon vor 2 Wochen berichtet. Aber die Kollegen.
Ihr wart zuerst.
Nein, Quatsch. Nicht gut. Alles gut.
Dann sollte Steffen Hensler vielleicht gerne in den Lieblingsitaliener gehen, zu dem er Lars Haider gerne geht. Franco am Rathausmarkt. Ist das korrekt recherchiert? Warum? Weil dort jeder Gast mit Dottore.
Dottore. Franco hat clever. Früher das Gallonero. Gründer des Gallonero. Kennst du ihn?
Ja. Nee, also ja.
Also und Franco ist irgendwie, hat dann irgendwann gesagt, so, und der ist halt total, der begrüßt halt jeden Dottore, Dottore. Und ganz gute Nudeln für irgendwie 6 €. Und wir können unsere Funke, wir haben so Funke Gastro-Marken. So kleine Dinger.
Oh Gott, oh
ja,
Gott.
Die kann man da einlösen. Dann in der Bollerei nicht.
Was für einen Wert haben die?
Ich habe mir, hab mir fest vorgenommen, in dieser Folge nicht gleich zu zetern. Günstige, billige Nudeln und dann auch noch eine Verzehrmarke.
Verzehrmarke. Und er nimmt die einfach. Er guckt auch gar nicht drauf, was da draufsteht. Er nimmt die einfach und er ist tot. Also ich kann Franco super. Er hat auch überall bei sich so Abendblatt-Zeitungsartikel, wo wir ihn dann natürlich auch
dementsprechend.
Aber als hättest du es gewusst, ich bleib beim Duos, okay, ne? Als hättest du es gewusst, lieber Lars, hast du jetzt eigentlich mehr oder weniger schon das angeschnitten, was ich mir für heute überlegt habe, nämlich eine große Klammer über dem, was auch immer hier passieren würde, ein Thema für unsere Sendung, die Macht der Presse, Gastrokritik, Fluch oder Segen. Wow. Das hört sich jetzt natürlich sehr investigativ an, ist es auch. Das ist das, worüber ich eigentlich gerne euch beide heute sprechen lassen möchte. Und zwar so, wie euch der Schnabel gewachsen ist. Was kann eine Gastrokritik im Hamburger Abendblatt, respektive in einem anderen Presseerzeugnis, anrichten? Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung.
So, sensationell vorbereitet von dir. Tolles Thema, toller Gast. Wirklich, ich bin total begeistert. Aber ich würde diesen Einstieg ein bisschen nach hinten schieben, um erstmal Herrn Haider kennenzulernen. Also, ja, Sie sind Chefredakteur des Hamburger Abendblattes, aber lohnt es sich überhaupt, sich mit Ihnen über kulinarische, gastronomische Dinge auszutauschen? Es kann ja sein, dass er gar keine Ahnung hat.
Ja.
Weil es gibt ja, also ich sag mal, der Sportredakteur weiß auch nichts über das Feuilleton zu berichten. Oder
so ist es.
Und jetzt wollen wir erstmal ein bisschen abtasten, wo Taste denn so... Wir haben uns überlegt, damit wir mehr, das war eine Kritik, die wir auch in den ersten Podcast hatten, dass man relativ wenig über den Gast erfährt.
Ja.
So, da haben wir uns ein paar gängige allgemeine Fragen, die wiederholt zum Einsatz kommen und dadurch immer wieder überraschend sind, weil der Gast ja wechselt und dadurch die Antworten häufig auch anders werden.
Das ist aber clever.
Das ist smart,
ne? Das ist wirklich clever.
So, ist eigentlich das klassische Ding, immer dasselbe Interview. Ja. Ich frage mal, was ist das erste Essen, an das Sie sich gerne erinnern?
Das erste Essen.
So die erste Inspiration. Das erste Essen, was so Essen war. Wo so eine Wahrnehmung war.
Ich glaube, es war damals Roastbeef. Roastbeef mit selbstgemachter Remouladensoße von meiner Mutter oder Oma. Oder Königsberger Klopse.
Beim Roastbeef bin ich sofort drin. Verstehe ich sofort. Königsberger verstehe ich auch als Gericht, weil Roastbeef ist auch eine meiner familiären Erinnerungen. Gerade wenn die große Familie am Tisch saß, war es halt einfach, ein Lappen Fleisch im Ofen zu braten.
Genau.
Die Remoulade ist eine kalte Soße, kann man gut vorbereiten. Und dann machst du sukzessive die Bratkartoffeln.
Genau.
Eine sehr schöne Erinnerung. Und im Restaurant?
Ehrlich gesagt, im Restaurant war es, glaube ich, der Blockburger. Bitter.
Der Blockburger?
Ja. Diese kleine Dings.
Wie, wie lange gibt es
denn? Wir reden Block, vom Blockhaus.
Ja, Blockhaus, Entschuldigung, ich bin jetzt mal, ich weiß
nicht. Also Blockhaus, nicht Jim Block.
Nee, wir Blockhaus. Reden über Blockhaus, ist über 50 Jahre alt.
Gut. Ich dachte jetzt Jim Block.
Und da war früher Blockburger, Harburger Sand, sind wir essen gegangen. Und dann, das wäre so die erste Erinnerung, glaube ich. Wann doch? Das war das. Nein! Gebackene Bananen mit Honig beim Chinesen. Mandarin.
Auch, sind wir fast gleich. Wirklich, meine ersten Essensänderungen war der Chinese, allerdings wegen der Fisch im Aquarium und der Spezi, die ich da getrunken habe, und auch der gebackenen Banane wegen. Und dann gab es eine italienische Erinnerung, die ich dann später nochmal hatte. Sehr, also gut. Das beste Essen in Hamburg, was Sie je genossen haben, in einem Restaurant.
Ich weiß es nicht mehr. Also es war schon sensationell. Meine Frau hat mich einmal zum Herlin, ins Herlin eingeladen. Ja. Das war schon...
Das ist wie lange her?
Gar nicht so lange her. 3-4 Jahre. Vier Jahre. Und was auch sensationell war, wir haben geheiratet und da hatten wir so ein Catering mit so einem Verrückten. Der hat doch so gearbeitet. So ein Typ mit so einem Zopf. Ein verrückter Kerl. Ein sensationelles Essen gemacht. Und dieses Essen
aus Hamburg.
Aus Hamburg. Zopf. Der hat in der Elbe Lounge gecatert. Der hat doch hier im Weißen Haus auch mal gearbeitet. Kam der nicht her?
Mit Zopf.
So ein Zopf. Kann auch sein, dass ich das mit meiner Frau verwechsel. Nein, auf jeden Fall. Vielleicht komme ich noch drauf. Auf jeden Fall ein wirklich, wo ich dachte, wow, der könnte auf Sterne-Niveau kochen, wenn er ein Restaurant hätte. Und dieses Essen ist ganz lustig. Dieses Essen essen wir jedes Jahr zum Hochzeitstag nochmal.
Ach schön.
Gehen wir immer ins im Grill in 4 Jahreszeiten und da gibt es natürlich unterschiedliche Köche, die versuchen, das nachzukochen.
Und? Gelingt Ihnen?
Es ist lustig, es ist mal so, mal so.
Was glauben Sie, warum ist das so?
Ich glaube, es liegt natürlich daran, dass die kriegen ja nur einfache Beispiele. Ne? Also fürs Dessert steht dann irgendwie, was ist denn bei mir? Milchreis und irgendwas anderes. Mhm. So, und dann müssen die daraus irgendwas machen. Und deshalb schmeckt es sehr, sehr unterschiedlich.
Wie lange ist die Hochzeit her?
12 Jahre.
Und immer noch
gut? Ja, super.
Ja, gut. Kann ja
super. Nee.
Gibt ja so ein, und das kann ja sein, dass einfach so das Essen damals mit der rosa-roten Brille einfach anders
geschmeckt hat. Das Essen am schlechtesten schmeckt.
Als wenn man mit der angetrauten Dame voller Hass am Tisch sitzt.
Am schlechtesten schmeckte das Essen, also überhaupt nicht geschmeckt hat es mir an dem Tag der Hochzeit. Aber das hat dieser Koch auch gesagt mit dem Zopf. Er hat gesagt, du wirst es nicht schmecken am Tag der Hochzeit. Deshalb waren wir vorher da, haben vorher dieses Essen einmal total genossen, auch ganz viel Wein getrunken. Das war eigentlich das schönste Essen, das schlechteste war bei der Hochzeit. Und jetzt, nachdem ist es so, mal so, mal so.
Schreiben Sie Restaurantkritiken?
Haben Sie? Habe ich schon mal gemacht, aber ich habe ja wirklich keine Ahnung. Manchmal mache ich es aber.
Über wen?
Ich habe keine Ahnung mehr, über wen ich was geschrieben habe. Habe ich sogar mal was über die Bullerei geschrieben? Kann sein. Aber das ist natürlich so ein bisschen, man muss ja vorsichtig sein, du musst ja irgendwie so einen Hauch von Ahnung haben. Mhm. Was ich gern mache, ist mit Köchen sprechen, weil ich finde Köche total interessant. Mhm. Aller spätestens nach meinem Podcast mit Kevin Fehling, wo ich dachte, wow, was ist das? Das ist so, der war so, also die haben ganz andere Gedanken, also insbesondere Kevin Fehling hatte ganz andere Gedanken, aber so Kritiken, obwohl ehrlich gesagt frage ich mich manchmal bei jemandem eine Konzertkritik. Schreibt, wie gut würde der jetzt selber spielen? Wahrscheinlich nicht besonders gut.
Gibt es sowas, also auch Kevin, kommen wir gleich nochmal drauf, weil wir haben im Anschluss an unseren Podcast noch über Thematiken kurz gesprochen, die auch ihr Magazin, also ihre
Journalie. Wir haben daraus zitiert, auch aus diesem Podcast.
Ja, betroffen hat, ist, war. Gibt es Tendenzen, also dass Sie wirklich so offiziell, inoffiziell sagen, den nicht so, den mehr, man kann nicht immer objektiv bleiben. Und wenn ich jetzt ein Stinkstiefel bin, dann muss ich mich nicht drüber wundern, wenn ich hin und wieder auch mal eine reingedrückt bekomme. Aber unauffällig, gar nicht
so dramatisch. Da gibt es aber keine Ansagen, es gibt halt nur Erkenntnisse, was lesen die Leser und auf welche Köche interessieren sie sich insbesondere. Mhm. Unsere Leser interessieren sich sehr, sehr viel für Köche, insbesondere für die gehobene Gastronomie, aber auch für die vermeintlichen TV-Köche, also Melzer, Hensler, Poletto.
Ich finde es immer eine Unverschämtheit, diese Differenzierung. Die gehobenen Köche oder die vermeintlichen
Köche. Nein, die vermeintlichen TV-Köche. Aber es ist schon so, dass wir wissen, okay, wenn du eine gute Melzer-Story hast, die verkauft halt sehr gut. Hm. Das kannst du online genau sehen. Die verkauft auch Abos. Und das funktioniert halt jetzt nicht mit allen.
Weil ich habe das Gefühl, was meine Person betrifft, dass ein Wandel stattgefunden hat. Ich fand so die ersten 5-6 Jahre, dachte ich immer, ganz am Anfang war es gut, sehr gut. Dann hat es so ein Ditcher bekommen und dann war es immer so ein bisschen von oben herab. Da war ich dann auf einmal nur noch der Fernsehkoch, obwohl ich die ganze Zeit in Hamburg kulinarisch und gastronomisch aktiv war und echt keinen Mist gebaut habe. Ich habe anständig gehört, ich habe gute Gastronomie. Wir haben Einfluss auf Hamburg in der Gastronomie gehabt. Jetzt nicht, dass alle das gekocht haben, was wir wollten, aber so die Atmosphärik, die Tellersprache, die Raumsprache, die Gastraumsprache.
Der Service.
Ich glaube schon, dass wir mit dem Weißen Haus und der Bullerei einen gewissen Einfluss hatten. Und das hatte immer so eine gewisse Distanz, so ein bisschen von oben herab. Wir waren nicht schlau genug fürs Abendblatt. Das hatte so. Das hat sich aber wieder gedreht. Momentan habe ich eine ganz gute Phase. Mhm. Also da werde ich sehr wohlwollend immer beschrieben. Auch Dinge, wo man auch mal eine andere Geschichte draus machen könnte, durch eine Verbalausrutscher oder ähnliches. Momentan finde ich das ganz angenehm. Weil wir haben mit dem Kevin, können wir drüber reden.
Wir können definitiv drüber reden. Lass mich ganz kurz den Einstieg nochmal wiederholen, um dann auch auf Kevin nochmal zurückzukommen. Es geht ja jetzt so ein bisschen darum, im Idealfall heute darüber zu sprechen, was ist eine Zeitung wie das Hamburger Abendblatt oder wie eine andere große Tageszeitung in der Lage, in Anführungszeichen anzurichten mit einer sehr guten Kritik oder mit einer sehr schlechten Kritik. Ob das jetzt stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Mich würde jetzt zum Entree quasi zwei Dinge interessieren. Einmal die Frage auch an dich, Tim. Kannst du dir vorstellen oder hast du sogar selber als Besitzer eines Restaurants so gekocht, dass es der Presse gefällt, damit gut geschrieben wird? Sprich, du hast dich bemüht, dass sie auch gut behandelt werden und lecker essen. Und die Frage gleichzeitig an dich, Lars. Gibt es das Gefühl von einem Journalisten, der in ein Restaurant geht, um zu testen oder um zu schreiben, dass er denkt, die machen mir aber ganz besonders viel Honig heute ums Maul?
Ich kann das nicht sagen, weil ich ja selber noch nie so eine Kritik gemacht habe. Ne? Es gibt nur Sonne und Sonneküche.
Aber Sie leiten ja auch das Ressort.
Ja, ich leite, ja, ich, also, aber es ist ja so, das ist die Vorstellung.
Lesen Sie das nicht Korrektur? Nee.
Das ist die Vorstellung, während wir jetzt hier sitzen, werden wahrscheinlich, schätze ich mal, 20, 30 Texte veröffentlicht auf abendblatt.de, die ich alle nicht lese. Ich kann das alles gar nicht lesen. So. Aber so von der, es gibt eine unterschiedliche Herangehensweise von Köchen. Es gibt die einen Köche, die suchen die Nähe zum Beispiel zum Hamburger Abendblatt. Für die sind wir besonders wichtig. Da ist dann ein anderes Verhältnis als die Köche, die sagen, das Abendblatt ist mir jetzt gar nicht so wichtig. Oder die sagen, ich möchte eigentlich grundsätzlich zu niemandem die Nähe suchen, gehe so ein bisschen auf Distanz. So. Und da ist es, glaube ich, das eine, wenn du empfangen wirst, hallo, Mensch, wir kennen uns ja. Oder du bist halt da und die, also wenn ich jetzt in der Bullerei essen bin, und was bin ich nicht selten, da ist nie, ist nicht der Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, also gar nichts. So soll es auch sein übrigens, ne? So. Also insofern habe ich das da noch nicht erlebt und das beeinflusst uns, glaube ich, auch nicht. Also was uns beeinflusst, was immer beeinflusst, ist halt der Name. Und das Gefühl, dass mit dem, ne, also ist es was anderes jetzt als Tim Mälzer oder Frau Poletto oder Steffen Hensler eröffnet ein neues Restaurant als Peter Müller.
Ja.
Das ist klar.
Ja.
Und kochst du für die Presse, um gut drin zu stehen? Oder Kollegen oder einer deiner Köche?
Oh, ich halte es immer für die größte Lüge, aber eine sehr vertretbare Lüge, wenn man eben sagt, man kocht für alle Gäste gleich. Das sollte das Prinzip sein generell, aber wenn ich jemanden persönlich kenne oder wahrnehme, sei es aufgrund der Tatsache, dass jemand besonders häufig bei mir zum Essen ist, dass ich jemanden besonders gerne mag, dass ich in einem besonderen Verhältnis zu dieser Person stehe oder aber eben auch, dass ich ob der Funktion und der Position eines Menschen weiß und da auch noch eine gewisse Sympathie für vorhanden ist, dann kommt schon der Hinweis. Das heißt, wenn Sie bei uns essen sind und unter Ihrem Namen reserviert haben, weiß ich das. So, wir haben eine Reservierungsliste, dann steht Heider, kommt wieder. Und dann sage ich, Achtung, Heider 603, achte drauf. Fertig. So, das ist alles so. Hab ein Auge drauf. Ja, ich glaube, das macht jeder.
Aber deshalb buchen wir immer unter dem Mädchennamen meiner Frau.
Ich habe so viel Informationen darüber, dass Köche, die angeblich gar keinen Wert drauf legen, wenn der Gourmet sich anmeldet oder der Michelin, fahren die Menschen 600 Kilometer, wenn sie gerade irgendwo in einer anderen Stadt sind, in ihr Restaurant, um Präsenz zu zeigen, um deutlich zu machen, ich stehe am Herd. Ja. Und wenn es das einzige Mal in 40 Tagen war, dann sind sie an dem Tag da. Also ich möchte nicht damit aufräumen, also jeder Gast hat die gleiche Behandlung verdient, aber es ist ganz normal, glaube ich, ein menschlicher Zug, dass wenn man weiß, dass da jemand ist, dass man sich zumindest besondere Mühe gibt. Wenn ich allerdings ein antipathisches Verhältnis dazu habe, also jemanden wirklich nicht mag, dann ist das mir auch echt scheißegal. Mhm. Also es gibt Menschen, wo ich sage, berührt mich gar nicht, interessiert mich null, obwohl die extrem viel Einfluss haben. Aber es hat auch immer eine Frage, wie wird dieser Einfluss genutzt? Kurze Anekdote, da war ich Küchenchef im Café Engel. Mhm. Im Teufelsbrück, stellvertretend für Christian Rach. Das war der Eigentümer. Ich war Restaurantchef und Küchenchef gleichermaßen. Und es kam ein Mensch rein vom Klönschnack. Das kann man ruhig mal beim Namen nennen, ein Redakteur. Und der sagte, schönen guten Tag, ich bin hier vom Klönschnack und ich möchte ein das ist jetzt keine dramatische Postille, aber es ist immerhin so in lokalen Bereichen, da wo ja, das Restaurant sich befunden hat.
Gehört zu unserer Zeitungsgruppe.
Das gehört es sogar?
Ja. Also, dann, gekauft vor 4 Jahren.
Und dann kam eben ein Redakteur rein und sagte, ja, schönen guten Tag, ich werde heute Ihr Restaurant testen. Wir werden einfach mal schauen, was Sie technisch und fachlich so drauf haben, weil das ist, wir haben natürlich besondere Erwartungshaltung. Das ist ein Christian-Rach-Laden und da wollen wir doch mal testen.
Das hat er gesagt?
Ja, ja. Wow. Und dann sagt er auch noch weiter und wir betrachten uns natürlich, und jetzt verkürze ich ganz kurz, eigentlich auch als eingeladen, weil wir würden ja bei der richtigen Darstellung des Restaurants auch Werbung für den Laden machen und die Höhe der Einladung mehr oder minder würde auch den Inhalt des Artikels beeinflussen können.
Wow. Das muss vor dem Kauf gewesen sein, das muss sehr lange her sein.
Und da hat er mir nicht nur die Hose runtergezogen, ja, klar, da hat er mir die Hose runtergezogen und einen Finger reingesteckt und leider zu tief. Also es war dann einfach so ein drüber, wo ich gesagt hätte, ich hätte mir vielleicht noch Mühe gegeben, aber dann war so, oh Digga, ich bin nicht dein Lakai, ich bin nicht dein Opfer, sondern ich entscheide noch hier in meinem Leben. Woraufhin ich da sofort bei Christian angerufen hat, der sofort beim Klönschnack angerufen hat. Und dann hat sich das Gott sei Dank so, hoffentlich, ich schenke dem Ganzen mal Glauben, herausgestellt, dass dieser Redakteur zwar beim Klönschnack mal angestellt war, aber inzwischen wegen mehrfachen Betruges wie nennt man das, wenn man sich unter falscher Identität sozusagen, Berufsbezeichnung irgendwo durchschnurrt?
Ja, wer heißt das?
Auf jeden Fall schon diverse Anzeigen gegen sich am Laufen hatte. Aber grundsätzlich, es gibt viele Magazine, die sich der kompletten Neutralität bedienen und dann gibt es auch den einen oder anderen, der schon unauffällig.
Und umgekehrt?
Ein Notizheft neben sich liegen hat und Notizen macht.
So, okay.
Um sehr deutlich zu machen, ich schreibe hier, und das ist meistens aber wirklich zwei-, dritt-, viertklassige Journalisten.
Und muss man was umgekehrt, sagen. Herr Heider oder Lars, schreiben Köche Presseerzeugnisse an und zu sagen, könntet ihr gut über uns schreiben, ihr könntet dann mit der Familie 5-mal im Jahr kostenlos
essen? Nein.
Nee.
Nie. Ist mir, das ist genauso, wie man das sich vorstellt, hat, dass irgendwie das Telefon bei einem klingelt jetzt und irgendwie der Bürgermeister mal anruft. Olaf Scholz hat mich einmal in 8 Jahren einmal angerufen. Und das war, weil ich ihn gebeten hatte, ihn zurückzurufen. Das passiert einfach gar nicht. Und diese Versuche, weil alle wissen, es würde nicht funktionieren. Keiner würde jetzt irgendwie einen Text irgendwie, also wir machen es nicht mehr, wir nehmen es nicht mehr an. Das mag früher teilweise auch anders gewesen sein. Also ich erinnere mich auch noch an Zeiten, wo Journalisten gern 50% Rabatt beim Kauf ihres Autos genommen haben. Die sind aber lange vorbei. Und heute wird es gar keine mehr versuchen. Wäre auch unklug.
Gibt es irgendeine Archivseite bei Ihnen, dass man einmal so kurz
Artikel gucken kann? Klar, alles paid. Alles paid. Also man muss dafür bezahlen. Man muss
dafür bezahlen. Ja. Das ist dann Abendblatt.
Haben Sie so einen Schlüssel?
Plus-Account. Was brauchst du?
Nee, ob da, ich will nicht falsch sagen. Das Abendblatt hat, glaube ich, mal ein Artikel geschrieben über Steffen, Poletto und mich im Rahmen der Gourmillot-Veröffentlichung.
Ja.
Mit so, ich sag mal, die Vorgänger von Clickbait. Also einer sehr negativen, dramatischen Überschrift, dass wir abgewatscht werden, abgerumpft werden, solches. Um natürlich ein Interesse für einen Artikel zu kreieren, der dann praktisch darstellen sollte, welche guten Restaurants, wie toll wir bewertet worden sind, also wie spannend die Hamburger Szene ist. Und da wurde aber natürlich ganz klar mit der Außenwirkung der Fernsehköche gearbeitet, wo ich gesagt habe, es ist gefährlich, was da betrieben wird.
Weil unser
Restaurant, Gott sei Dank, zu dem damaligen Zeitpunkt, Poletto auch natürlich noch, also mit dem Sterne-Restaurant, nee, kann ich fragen, da hatte sie schon ihren kleinen Laden. Steffen ist auch ein bisschen die Eiche, ne, der sich nicht drum schert, wenn die Sau sich dran reibt. Ich Gott sei Dank in vielen Bereichen auch. Nichtsdestotrotz trägt man auch eine gewisse Verantwortung. Und natürlich, ich habe diesen Mechanismus sehr schnell durchschaut.
Ja.
Wann wird mein Name irgendwie nur in eine Headzeile oder in einem negativen Kontext ganz kurz angedeutet, um eigentlich Interesse für den Inhalt des Artikels herzustellen? Ja,
das ist natürlich, du versuchst natürlich immer mit der Überschrift, genauso wie ihr wahrscheinlich versucht, eure Speisekarte, das so präzise zu machen, dass die Leute sagen, probiere ich mal aus. Ja. Also wenn ich zu euch komme, mache ich in der Regel immer das Überraschungsmenü.
Mhm.
Weil ich denke, das ist irgendwie interessant. So. Mhm. Und so ist es hier natürlich auch, dass du versuchst, das Besondere rauszumachen. Wir haben auch mal eine Geschichte gemacht, die habe ich, glaube ich, sogar geschrieben. Da ging es darum, dass die gute Botschaft irgendwie ein paar Mützen gekriegt. Also es war auf jeden Fall die gute
haben Sie geschrieben?
Genau, die gute, ich weiß.
War das nicht Tim Melzer, hat jetzt seinen ersten Stern?
Oder nein.
Nachwuchstalent.
Nein, aber das Interessante war, dass die Bullerei, was die Hauben anlangte, auf dem Niveau mit anderen Sternen, also die waren nicht weit davon entfernt. So, und da gab es irgendwas, war das so nicht so? Doch.
Ich habe keine Ahnung.
Tim guckt sehr überrascht.
Ich gucke, sind wir?
Und
ja, grade, komm, du weißt es doch.
Das was er mit diesen Hauben anstellen
das
kann.
Das war damals auf jeden Fall, ja.
Also ich weiß, dass wir, ich habe neulich jemanden kennengelernt und die neue Chefredakteurin von Gomeo würde ich sehr gerne mal als Gast haben, weil das ist mein, ich sag mal, Hass.
Ja.
Magazin. Einfach aus dem Kriterium, das habe ich glaube ich schon ein paar Mal angedeutet, weil in diesen Beurteilungen der Restaurants oftmals persönliche Dinge stehen, die einer neutralen, objektiven Kritik total entbehren. Nichtsdestotrotz, also wir sind da relativ niedrig gewertet. Das war so ein bisschen der Aufhänger in der Bollerei.
Beim Gomeo.
Sind wir relativ niedrig bewertet. Ich glaube 12, 13 Punkte. Was glaube ich aber in deren Definition immer noch gleichzusetzen ist mit einem Stern.
Ja. Und das Gleiche, ich weiß, wie die
wird aber immer schlecht beschrieben.
Ich weiß, wie die Geschichte ging. Die Geschichte war nämlich schon ganz gut. Es lief auch gerade eine Kitchen Impossible Staffel. So. Und da zeigt sich ja, dass Tim Meltzer da sitzt mit irgendwelchen Supersterne, Köchen mit den besten Köchen der Welt und die ab und an mal abkocht.
Ja.
Nicht zu selten. Ja. So. Und dann war das so diese Kombination, er hat es ja schon bewiesen, also ne, es gibt welche, die machen sich über ihn lustig, auch Sterneköche, müssen dann aber sehen, im direkten Vergleich wird es schwierig. Und dann kam diese Bewertung für die gute Botschaft, die sag mal, an der Grenze zum Stern geschrammt ist und dann war irgendwie so, ne, wurde auch in der Redaktion stark diskutiert, kriegt Tim Meltzer bald einen Stern. Da habe ich gesagt, ja, aber die Frage kann man bei der Bewertung stellen.
Hätte man stellen können. Ich fand es nur sehr humoristisch, irgendwie so, dass ich als, ich glaube, Nachwuchskoch oder so.
Nee, das war nicht in meinem Text. Es wurde zitiert aus dem, was die geschrieben haben.
Okay.
Die haben geschrieben, ne, das hoffnungsvolle Nachwuchstalent oder so.
Und dazu muss man sagen, dass ich nicht in der guten Botschaft am Platz stehe. Ne? Also das ist dein
Restaurant.
Das ist eins meiner Projekte, die ich gerne betreibe, um auch mal inhaltlich dabei zu sein, wie man eben auch eine besondere Küchenhandschrift noch ausarbeiten kann.
Aber das bedeutet im Klartext, Lars Haider schreibt auch gerne mal die ein oder andere Kritik selbst und steht zu einem Thema wie Subvention für Sterneköche, ja oder nein?
Ja.
Das müssen wir reden.
Ich weiß. Ich habe es nur gelesen noch irgendwie. Ich habe den Podcast nicht gehört. Kevin Feeling hat gesagt, eigentlich müsste Sterne-Gastronomie subventioniert werden, damit jeder in den Genuss kommt.
Nein,
stand es bei uns im Text.
Ja, leider nicht. Also das war wirklich eine Situation, dass wir in einem langen Gespräch über die Bedeutung von Gastronomie im Allgemeinen auch in einem Stadtbild oder in einer Region oder für ein Land, was das eigentlich zur Aussage hat, dass unsere Politiker so ungern über Genuss und also nach Bayreuth, da laufen sie alle, ja, aber sich in einem Sterne-Restaurant oder so fotografieren, das mögen sie nicht so gerne, obwohl es auch eine Form der Kultur ist. Große Guter Weine, Vergleich. Sondern dass der Schröder mit dem Bier, ja, aber wenn jetzt mal jemand, ich sag mal, unsere Kanzlerin mit einem Edeljahrgangs-Champagner aus genusstechnischen Gründen, nicht weil es ein Empfang ist, sondern einfach nur, weil sie ihn gerne trinkt, wäre eher schwierig. Und da haben wir drüber gesprochen und ich habe ihn überrumpelt mit einer Frage, die ein bisschen abzielte auf das skandinavische Modell, wo sehr viel seitens des Staates für die Entwicklung der Gastronomie getan wird, ob gehobene Sterne-Gastronomie, die ein besonderes Portfolio eventuell auch subventioniert werden sollen. Nicht wegen der Wirtschaftlichkeit, sondern wegen der Bereiche und der Fähigkeit zu erforschen und zu entwickeln.
Ja,
und
weil sich
der
allgemeinen Zugänglichkeit
Weil bestimmte Leute sich das sonst nicht leisten können.
Auch. Genau. Um einfach mal zu sagen, ähnlich wie in einem Theaterkit, wie es bei der Elbphilharmonie auch, da gibt es die Volkskarten alle Nase lang, die da ausgespammt werden. Nur davon könnte man die Elbphilharmonie nicht betreiben. Aber warum nicht Dinge auch verfügbar machen und warum dann nicht auch der Staat subventionieren. Und da reden wir nicht davon, einen mit 500% kalkulierten Champagner irgendwie zu subventionieren, sondern die Leistung, die Entwicklungs-, die harte Arbeit und auch das besonders kulturelle Impact eines Kevin Feelings. Mhm. Und ich habe nicht von ihm gesprochen, wir haben nicht von ihm gesprochen, wir haben allgemein davon gesprochen, macht es Sinn, vielleicht gehobene Gastronomie zu subventionieren, weil es nicht nur Luxus ist.
Gutes Thema.
Nicht nur Luxus, das ist der Punkt. Und da ging es ihm darum, und ich habe ihn überrumpelt damit. Und dann sagt er, ja klar, oder irgendwie sind wir dann in dieses Gespräch gekommen, ohne dass wir es einmal in Anführungszeichen in eine Klammer packen konnten. Und dann war das Gespräch auch schon zu Ende.
Genau.
Tag drauf.
Das Ende vom Lied ist gewesen, dass Fiete Gastro sein ersten kleinen, ich sag mal, Social-Media-Diskurs hatte, weil natürlich eine sehr reißerisch, in Anführungszeichen, gesetzte Überschrift war, dass Sternekoch um Subventionen bettelt oder bittet.
Nee, sinngemäß. Nee, aber sehr sinngemäß. Es ist sehr sinngemäß.
Hast also, du sie noch im Kopf?
Ich habe sie auch nicht mehr im Kopf, aber es war nicht mit, du hattest sie doch gerade eben da, ja. Es war nicht, glaube ich, nicht mit betteln oder bitten. Es wurde dieses Thema aufgegriffen und ich erinnere mich, ich versuche gerade rauszukramen, wer das war, dass es auch Leute gibt, die sagen, ja, die Idee ist Gerd Rindchen. Der hat gesagt, ja, das ist echt eine gute Idee, ja. Weil die Leute kommen das nicht in den Genuss und ehrlich gesagt trinken die sich dann immer für 2,50 Euro einen Wein rein so und kommen nie immer in den Genuss von einem Wein, der muss ja gar nicht so teuer sein für 15, das ist die Idee gar nicht so schlecht, weil ich glaube, es wurde thematisiert, ja. Und es ist natürlich dann in der Kombination Melzer-Fehling ein interessantes Subvention für Sterneköche.
So, hier haben wir es. Übrigens Fun Fact, wenn man Melzer in die Suchmaske beim Hamburger Abendblatt eingibt, 69 Seiten.
Ja, ich bin ja schon 50
Jahre. Ja, aber es gibt ja auch viele noch andere, die Melzer heißen.
Subvention für Sterneköche. Subventionen für Sterneköche, Fragezeichen, Idee wird scharf kritisiert.
Das ist aber schon die Nachfolge, das ist schon die Nachfolgegeschichte.
Er hat ein Interview dann sogar gegeben, ne?
Hat er erzählt.
Ja, das war die genau. Fehling und Melzer, Hamburg, Doppelpunkt, Hamburg soll Sterneköche subventionieren. Naja, also die lässt auf alle Fälle viel Raum für Interpretation, wie sie denn gemeint ist.
Ja.
Daraufhin gab es übrigens auf dem fast schon sehr alten Portal Facebook eine heftige Diskussion mit mehr wieder als für.
Gut.
So, dass der arme Kevin, also Tim, die alte Sau, hat es ja überhaupt nicht gejuckt, mehr oder weniger. Du hast es verfolgt.
Ich habe es verfolgt,
ja. Aber Kevin, und das kannst du jetzt ja gleich weitererzählen, der hat sich dann ja nochmal zwischengemeldet.
Genau. Wir haben dann nochmal telefoniert und er hat mich dann gefragt, ob ich meine Gegendarstellung bringen könnte, weil er vollkommen falsch sozusagen wahrgenommen wird, nicht dargestellt, sondern wahrgenommen wird.
Wahrgenommen, okay.
Dass Menschen halt auf einmal, es haben Gäste storniert.
Tatsächlich.
Aufgrund dessen ja, bei ihm.
Weil auch Stammgäste.
Stammgäste. Es haben Leute bei mir haben sie geschrieben, denn gehe ich nie wieder in ein Melzer-Restaurant, wenn er das glaubt. Wo ich sage, nochmal, wir diskutieren doch nur, wir verlangen nicht, wir stellen uns nicht hin, wir denken über Dinge nach, es ist eine offene Diskussion. Und bei Kevin, der sich ja einen gewissen Ruf aufgebaut hat, er ist ja auch eher, ich sag mal, netter. Mhm. Und ist nicht so provokant und grenzgängerisch unterwegs wie ich. Und er hat wirklich drunter gelitten. Also es hat ihn wirklich fertig gemacht. Er wurde angesprochen auf Koch-Events, was war mit dir los? Was ist denn das für eine arrogante Haltung? Das musst du doch anders formulieren. Es war einfach halt nur so ein kurzer Auszug. Und daran sieht man so ein bisschen die Macht von Presse im Allgemeinen, wenn sie Dinge aus dem Kontext verkürzt darstellt, um sozusagen eine schnelle Schlagzeile
zu haben. Ja, wobei man sich das jetzt nochmal, ich habe mir das nicht angehört, ich muss mir heute Abend, wo man sich nochmal anhören muss, was ihr genau gesagt habt. Hm. Ihr habt schon diskutiert über Subventionen für Sterne-Gastronomie und dass das Sinn machen würde aus all den Gründen.
Absolut.
Und ich glaube, so haben wir es wiedergegeben. Und die Diskussion finde ich dann ganz interessant, dass die Reaktionen auf Facebook oder anderswo immer so sind, kann man jetzt wunderbar erleben bei Boris Herrmann. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Hamburger Extremsegler. Hm. Das ist der Mann, der jetzt Greta rüberbringt nach New York. Ja. Gibt irgendwie Interviews, die eigentlich gar nicht geben will, weil alle Leute mit ihm sprechen wollen so und erntet einen Shitstorm nach dem nächsten, wo der einfach nur Greta kostenlos, emissionsfrei nach Amerika bringt. So, und das passiert, glaube ich, bei allen diesen Dingen. Daran muss man sich leider gewöhnen. Deshalb lese ich die ganzen, viele Kommentare zu Geschichten gar nicht mehr, weil man dann ja irgendwie nicht mehr in Schlaf kommt.
Na, worauf ich auch noch hinaus wollte, ist eben, ob man sich darüber bewusst ist manchmal, was man damit auch wirklich verursacht, wenn man sagt, ah, die Schlagzeile ist, also ich kenne es ja zu Genüge. Bei mir gibt es so viele Sätze, die aus dem Kontext raus, und das ist wirklich Journalien unabhängig, der Spiegel arbeitet mit den Zitatenbildungen genauso wie die Bild, genauso wie das Abendblatt oder auch andere. Und inzwischen habe ich einen ganz guten Riecher dafür, wo praktisch Schlagzeilen, wo die Schlagzeile rausgearbeitet wird, weil nochmal nachgefragt wird. Gibt so eine herrliche Schlagzeile von der Mopo über mich. Da saß ich in einer Diskussionsrunde mit Lanz. Mhm. Markus Lanz im TV. Mhm. Und es ging mal wieder über dieses Klischeegewichse der drogenkonsumierenden Köche und dass wir alle immer Oberlippe, Unterkante voll sind mit Koks, Heroin und sowieso nur im Schlampenmodus unterwegs sind und ohne drei Flaschen Schnaps im Kopf könnten wir gar nichts auf die Reihe kriegen. Und das ist eine alte Welt und das mag in bestimmten Bereichen auch mal
möglich. Aber bei Journalisten früher auch so, genau.
Gab es auch mal,
das Klischee gab es auch.
So, und da wurde wieder gefragt, und wie sieht's denn bei dir aus? Und da habe ich geantwortet, und wenn ich koksen würde, dann würde ich koksen, bis die Nase blutet. Das war mein Antwortsatz, um zu sagen, ich bin ein opulenter und manchmal maßloser Mensch in bestimmten Dingen. ich kokse nicht, weil es mir viel zu nah ist, weil ich einfach wahrscheinlich die Kontrolle darüber verlieren würde. Mopo macht daraus eine Schlagzeile. Melzer, koksen, bis die Nase blutet. So, ja, alles richtig. Melzer, Halbsatz weglassen, zweiten Satz, alles korrekt. Ja, ja. Koksen, bis die Nase blutet. Der Artikel greift es wieder komplett auf.
Das war Titel
auf.
Sogar, ne?
Ha? Das war Titel. Mhm. Und der Artikel war dann wieder korrekt geschrieben, aber ich bin auf der Straße, hier, Alter, mal wieder, und ich sage, Alter, nerv mich nicht. Ich habe es anders formuliert, und ich finde eben diese Zitatenbildung, diese aus dem Kontext, die oftmals eben diese Bilder, die anschließenden, so dermaßen bestimmen.
Ja, aber da gibt es ja schon noch, ich glaube, da gibt es noch riesige Unterschiede im Netz zwischen bestimmten Medien und anderen Medien. Also bei uns, ja, darüber kann man jetzt diskutieren, über die Subvention. Hätte man das Thema überhaupt aufgreifen müssen? Wir fanden damals, war ein interessantes Thema.
Super spannend, ja.
So, aber ansonsten würdest du so eine Sachen bei uns nicht finden. Und bei uns gibt es immer den Maßstab für jeden Reporter. Was würdest du denken, wenn so über dich berichtet würde? Mhm. Nimm dir das als Maßstab. Stell dir vor, so, also nehmen wir ein einfaches Beispiel. Es gab neulich den Einbruch bei einem bekannten, sehr, sehr reichen Hamburger, Hamburger an der Elbchaussee. Mhm. So. Natürlich wussten wir, wer dieser Hamburger ist. Aber natürlich haben wir es nicht geschrieben, weil es sich nicht gehört.
Ja.
Fertig, aus.
Sehr gut.
Privat ist privat, ja?
Richtig.
Wenn, ne, also wenn jetzt einer kommt und sagt, ich habe hier, ich weiß gar nicht, ob du ein, zwei, drei Kinder hast, ich habe hier die Kinder von Tim Melzer, würde ich sagen, viel Glück. Hm. Wir veröffentlichen die nicht. Warum?
Ja.
Privat ist privat.
Ja.
So.
Habt und, ihr?
Nein, natürlich. Es bieten uns auch keine Leute mehr an, weil die wissen, dass sie bei uns nicht landen. Wir drucken zum Beispiel auch keine Fotos von Opfern. Wir veröffentlichen keine Fotos von Opfern. Wir gehen auch Leuten, die Opfer von Straftaten, die lassen wir in Ruhe, da gehen wir nicht hinterher. Hm. Ja, also eine Sache, das ist aber tatsächlich, da hast du recht, in der Medienbranche jetzt nicht unbedingt die Regel. Aber da ist mir irgendwie, wir wollen auch nicht die Schnellsten sein, wir wollen nicht die Größten sein, wir wollen aber im möglichsten Fall die Gründlichsten sein. Und wenn wir dann Fehler machen, ist mir wichtig, dass wir auch diese Fehler, dass wir die benennen, uns bei den Leuten entschuldigen, das auch öffentlich machen.
Erklär mir das einmal ganz kurz, das technische Ding, dieses ich nenne es mal Clickbait, ich weiß nicht, ob es das richtige Begriff ist.
Ich bin immer wieder stolz auf dich, dass du dieses Wort
kennst. Ich finde es ein schönes Wort, Clickbait ist ein schönes Wort. Ist das eine Währung?
Nein, also, das machst du, also Clickbaiting ist ja sowas, dass du versuchst, Leute auf einen Text zu bringen, egal was in dem Text steht.
Ja.
So, davon sind wir nichts, das machen wir nicht.
Ja.
Das machen wir schlicht nicht. Bei uns ist wichtig, in der Überschrift, in der Zeile, da muss halt hervorgehen, woraus geht es in dem Text, worum geht es in dem Text, und das, was in der Überschrift steht, muss mit dem Text gedeckt sein.
Okay.
Uns geht es anders als, wir ziehen ja nicht so sehr auf Reichweite. Das Hamburger Abendblatt ist jetzt nicht das reichweitenstärkste Portal. Also die Morgenpost.
Nee.
Nein.
Was habt ihr für eine Reichweite?
Nein, wir haben im Monat 3,2 Millionen Leser ungefähr, und wir haben so im Monat so 8-9 Millionen Visits.
Ist das in der Haptik oder nur online jetzt?
Wir reden jetzt nur über online.
Nur online.
Und im Print kommen dann nochmal 500.000 Leser dazu.
Mhm.
So. Also unser Ziel ist nicht, Reichweite zu erzielen. Unser Ziel ist, dass Leser bei uns digitale Abos abschließen. Wir haben jetzt 33.000 digitale Abonnenten, und die kriegst du nicht, wenn du dir eine Überschrift schreibst, habe ich neulich irgendwo gelesen, Heidi Klum, jetzt lässt ProSieben die Bombe platzen.
Ja, ist geil.
Und du denkst, weißt du, was es war?
Nee.
Heidi Klum hat eine neue Sendung bei ProSieben. So, ich meine, da bin ich natürlich für mich als Leser, oder die denkst, Riesenkrach bei Günther Jauch, wie lange hält die Ehe das aus? Was war's?
Keine Ahnung.
Es war eine Baustelle vor dem Haus, das ist von Günther Jauch.
Ernsthaft?
Ja.
So. Das ist aber schon gut.
Ja, aber das ist aber
die Redakteure haben 100% Headline-Bingo gespielt. Mal gucken, ob ich die in der Chefredaktion durchkriege.
Und das ist irgendwie, und das ist Clickbaiting, und sowas machen wir halt nicht, weil wir wollen halt, dass die Leute auf unsere Seite kommen und dafür Geld bezahlen. Und die zahlen im Schnitt 15,20 Euro im Monat. Das ist für ein Digital-Abo relativ viel. Mhm. Netflix zahlt so deutlich weniger. Und da kannst du mit solchen, da müssen die Geschichten, sollten schon stimmen.
Es gibt. Ich möchte einmal ganz kurz noch, wir haben gestern ein Charity-Kick vollzogen in Hamburg.
Das gestern vor sechs Wochen.
Aber wir haben es gestern gemacht. Ich habe ja schon gesagt, dass wir hin und wieder im Voraus aufzeichnen. Kicken mit Herz.
Ich weiß, ich habe es gelesen.
30 Grad Außentemperatur. Ja. Ich fand eine Frechheit, was ihr geschrieben habt.
Dass du nicht im Tor nicht so gut bist.
Was?
Stand da, oder nicht?
So, Promi-Kicken für den guten Zweck. Tim Melzer ohne Chance im Tor.
Ja.
Das, toll. So,
Titelseite.
Ja, nicht Titelseite, Schlagzeile.
Und des Abends waren wir dann auf der Aftershow-Party von diesem wunderbaren Kick. Und ich saß mit Uli Stein dort.
Ja.
Und ich bin Frankfurter und großer Uli Stein-Fan. Und wir mussten dann natürlich auch die Torwartfrage des gestrigen Tages diskutieren.
Ja.
Und nach kurzer Frage, ob es okay ist, dass ich jetzt das Aufnahmegerät, also das Handy mitlaufen lasse, und Uli sagte, natürlich kam dann das.
So, wir befinden uns jetzt hier auf der Aftershow-Party von Kicken mit Herz. Neben mir ist Tim. Tim hat heute gehalten wie ein alter Gott, kann man so sagen. Aber die echte Legende Uli Stein, für mich als Frankfurter natürlich ein absolutes Idol, sagte gerade über die Leistung von Tim das Folgende.
Tim war aus meiner Sicht heute der beste Torwart auf dem Platz.
Und es waren 3 Torhüter auf dem Platz. Vier. Und ich bin jetzt wirklich froh, dass niemand Tim sehen kann, weil er platzt vor Stolz.
Und Tim hat seinem Namen, den er auf dem Trikot getragen hat, alle Ehre gemacht. Es stand hinten drauf die Katze. Und er hat genau das gemacht, was hinten drauf stand. Er hat alles weggefangen. Sensationell, muss ich sagen. Absolute Spitzenklasse.
So, da möchte ich jetzt eine Gegendarstellung.
Ja.
Also, nein, das ist ja dasselbe Spiel, aber es ist so lustig, wie unterschiedlich. Also, ihr habt nicht ganz unrecht, weil ich war chancenlos bei dem Elfmeter.
Genau.
Und ich war wirklich statistisch gesehen der beste Torwart auf dem Feld, weil ich habe nur ein Gegentor gekriegt. Der nächste war mit 3 Gegentoren und Uli Stein mit 7 Gegentoren, allerdings auch im Rahmen von Elfmeterschießen.
Was man aber sagen muss, natürlich bei so einem Thema, da gehen wir jetzt auch nicht mit allergrößter Ernsthaftigkeit
dran.
Weißt du schon, aber ja.
Aber schön,
Uli Stein, also, wow.
Ja. Meine Legende,
natürlich.
Ich liebe den. Ja. Und das hat mich so stolz gemacht und ich durfte seine Handschuhe benutzen.
Wusstest du, dass er bei Frankfurt gespielt hat? Das ist auch ein HSV-Torwart immer gewesen.
Frankfurt, irgendwie so. Okay. Ja. Aber nur ganz kurz, das ist, glaube ich, so ein typisches Beispiel dafür, wie das eben auch manchmal funktioniert. Bla, 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 Kicken mit Herz. Achtung, Verletzungsschock bei Tim Meltzer. So geht es dem TV-Koch wirklich. Ich habe im Rahmen der...
Aber das ist jetzt nicht Armblatt.
Nee.
Ich wollte gerade sagen, genau.
So, das war im Rahmen der Pressekonferenz, habe ich gesagt, na gut, ich bin jetzt nicht der Fitteste. Natürlich werde ich Fußball spielen, ich habe ein bisschen Bandscheibe, ein bisschen Knie, ein bisschen das, aber ich werde schon auflaufen.
Und das will ich, da müssen wir nicht sagen, das bin ich auch... Da, weißt du, da bin ich selber, was ich denke, so, was soll das? Und du hast dann ja diese Überschriften wie irgendwie Mutter lässt Kind im Auto... Und dann passiert das Unfassbare.
Ja.
Und die Überschrift hast du 30, 40 Mal. Und das ist das Gegenteil von dem, was wir beim Armblatt machen.
So. Das ist ja fast schon lustig.
Ja, es ist lustig, wenn du auch mit den. Ich habe öfter mal mit Kollegen zusammengesessen, früher, die so Yellow Press gemacht haben. Und dann fragst du dich ja, wie arbeitet ihr eigentlich bei Yellow Press? Und dann sind da 2 Kollegen. Der eine hat ein Titelbild, da steht drauf: Kate, es sind Zwillinge. Mhm. Und der andere hat ein Titelbild, sagt: Trauer bei Kate, Fehlgeburt. Und dann guckst du, es ist die Titelseiten derselben Woche. 2 verschiedene, wo du denkst. Und dann sagen die aber, ja, unsere Leser wissen, dass es erfunden ist. So. Aber das ist nicht der Anspruch, den wir bei Hamburger Armblatt haben. Sind wir also weit von entfernt.
Es gibt übrigens eine sehr lustige Geschichte, dass Tim, du wirst das wahrscheinlich auch kennen, Lars auch, das Bewertungsportal Yelp.
Ja.
Und
gibt es das noch?
Das gibt es noch und das wird auch viel benutzt. Mhm. Nicht mehr ganz so viel, weil sich 2 findige Italiener Folgendes ausgedacht haben. Sie haben ein Restaurant, Davide Cerettini und Michele Massimo. Und die haben noch nie viel von Bewertungsplattformen gehalten und haben das mit einer sehr, sehr schönen Aktion auch vor allem dem Bewertungsportal Yelp gezeigt. Sie sagten nämlich, wir wollen beweisen, dass eine niedrige Wertung und schlechte Kritiken weder uns noch irgendein anderes Restaurant schaden und haben also aufgerufen, dass die Restaurantbesitzer bewusst schlechte Bewertungen über ihr Restaurant schreiben und dafür bekamen sie 25% auf eine Pizza. Also kamen dann lustige Bewertungen wie zum Beispiel, es wurden zu lange Nudeln kritisiert oder die Tatsache, dass Brad Pitt nicht im Restaurant anzutreffen war und auch, dass das Restaurant aus San Francisco nicht nach Los Angeles liefert. und so ging es also Monate und fast Jahre lang in Amerika für diesen Italiener so. Was kostenloseste PR für die gewesen ist. Yelp ist im Bewertungsranking weit hinter Google gefallen. Also im Endeffekt haben sie den Spieß umgedreht, gesagt, bewertet uns schlecht und ihr bekommt sogar noch was dafür. Ist eigentlich eine schöne Idee, cool, damit umzugehen.
Ist eine smarte Idee. Ich finde ja ein zweischneidiges Gleis.
Der
habe ich mit Absicht
gemacht. Ist gut.
Nee, mir fiel das Wort nicht Schwert, ne?
Ja.
Nee, das ist
zweischneidiges Schwert.
Ein zweischneidiges Schwert. Weil auf der einen Seite sind wir abhängig und es ist auch gut, wenn man fundierte und auch nachvollziehbare Kritik äußert und wir auch damit was anfangen können. Ich habe so ein bisschen bei diesen Portalen so ein bisschen ein Problem damit, dass die Kritiken zu lange drin bleiben. Mhm. Soll heißen, es sind immer noch die Kritiken von der Bollerei von vor 10 Jahren drin. Okay. Ich habe die Gastronomie in den 10 Jahren haben wir 5-mal neu definiert.
Das ist das Problem auch bei den eben angesprochenen 2 Italienern. Ja. Diese über 1000 schlechten Kritiken sind auch heute noch drin, lange nachdem die Aktion vorbei ist. Das heißt, keiner, der sie liest, weiß in dem Moment, da war mal eine lustige Aktion.
Alles
Seite. Ja. Also es kann auch nach hinten losgehen.
Das meine ich eben. Und das ist so ein bisschen nervig, weil wir kochen nicht, wie wir vor 10 Jahren gekocht haben. Wir haben uns weiterentwickelt, wir haben uns verbessert, wir haben die Stilistik geändert, wir haben so viele Dinge getan. Und das ist ja das. Und trotzdem sind wir im Schnitt immer noch in der Bewertung drin von vor 10 Jahren. Und natürlich waren wir am Anfang, haben wir viel Müll bekommen. Teilweise berechtigt, teilweise merkst du den Kritiken an, dass die Jungs nie im Laden waren. Mhm. Was dann sehr schwer ist übrigens zu löschen. Also wir haben gesagt, die Kritik bitte rausnehmen. Denn das Essen, was hier gerade beschrieben wird, ist bei uns zu keinem Zeitpunkt serviert worden. Das gibt es nicht. Das ist erstunken und erlogen. Und dann müssen wir das beweisen. Und sagen, na, wie sollen wir das beweisen? Und wieso? Es ist einfach so, dass wir... Das stimmt nicht. Das sind Unwahrheiten, die da drin stehen, über Reservierungszeiten, über Arten und Weisen, wo ich sage, das stimmt nicht, das geht technisch nicht, das ist bei uns.
Und das ist ja jetzt viel schwieriger.
Und darunter leiden wir dann immer.
Und das war früher natürlich einfacher, weil früher, wenn wir sowas geschrieben hätten, hättest du einmal bei uns eingerufen und jetzt musst du dich ja mit jedem Einzelnen beschäftigen. Das ist natürlich Wahnsinn. Und wenn das erstmal in der Welt ist, ich finde, man sieht das bei dieser Greta-Berichterstattung ganz gut, dass du siehst irgendeinen Zweifel und der wird geteilt und dann ist er in der Welt. Und ob das stimmt oder nicht, ist halt die zweite Frage.
Ja, aber das ist auch jetzt so die Haltung, warum, also das verstehe ich sowieso nicht, das verstehe ich aber zwischenmenschlich nicht, warum die Leute oder warum Greta so eine Aggressivität hervorruft, dass die Leute in einer Art und Weise darüber abgehen, wo ich sage, was kümmert euch das? Ja. Die setzt sich für Dinge ein, die versucht, ihren Weg zu gehen. Das ist wie auf dem Niveau, diese Veganer-Diskussion irgendwie, wenn du Veganer bist, warum trägst du Lederschuhe? Wo ich dann sage, Alter, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Genau. Und wir müssen nicht immer diesen Absolutismus einfordern. Und wenn jemand uns zum Nachdenken auffordert und sogar dazu bewegt, und sei es auch kontrovers bewegt, macht der oder diejenigen einen fantastischen Job. Und ich finde sie auch unsympathisch irgendwie mit ihrer ganzen Mimik-Gestik. Vielleicht ist es, weil ich Angst habe, dass sie mit 16 Jahren schon so bummschlau ist, wie ich mit 48 noch nicht. Und hin und bei einigen Dingen hat sie bei mir was erreicht. Bei einigen Dingen bin ich immer noch deutsch und sage, warum? Ich will aber 180 fahren. Das ist aber so das deutsche Gehen. Aber grundsätzlich verstehe ich das überhaupt nicht.
Wie weit würdest du gehen, über eine vernichtende Restaurantkritik löschen zu lassen? Also könnte das passieren, dass du da richtigen Weg gehst?
Mein Partner hat am Anfang auf die Kritiken reagiert und hat versucht, den wahren Grund, die Ursache herauszufinden, gerade hier bei diesem Podcast. War das immer schon Yelp oder hieß das früher anders?
Nee, es hieß früher anders. Ist umbenannt worden nach dem...
dieses Ding.
Das ist anders.
Und hat versucht, da auf Kritik zu reagieren, was wirklich sinnbefreit war. Ja. Also wo ich auch mal gesagt habe, reg dich nicht auf. Das müssen wir hinnehmen. Das halten wir auch aus, weil wir sind ein guter Laden. Wir haben Gott sei Dank Fundament, was das Interesse der Gäste angeht, dass wir eben auch mit der einen oder anderen Negativkritik klarkommen konnten. Wobei ich immer sage, Negativkritik ist wirklich brandgefährlich, weil ich kenne mehr Gespräche oder habe bei mehr Gesprächen gefolgt, wo Leute gesagt haben, soll nicht mehr so gut sein.
Ja, okay.
Als ist richtig geil, weil dieses stellvertretend negativ weiter kommunizieren. Eine negative Kritik verursacht so ein bisschen im Schneeballprinzip irgendwann über die Jahre vielleicht 50 negative Meinungen. Ach, ich gehe da nicht, das soll nicht mehr so gut sein. Da war irgendwie neulich.
Ja, genau. Ein Freund von mir, dessen Freundin, der
Cousin. Und derjenige, der gut spricht, der erreicht vielleicht 1 bis 5 Leute, weil die Zweitmeinung des Guten, bei mir ja, wenn ich sage, das ist ein gutes Restaurant, wie das Bianc in Hamburg gerade, dann weiß ich, dass der Zweite sagt, Tim hat übrigens gesagt, Bianc soll ganz geil sein. Ja. Der Dritte passiert schon nicht mehr. Negativ
dagegen, ja, klar.
Viel stärker. Viel stärker. Und das finde ich halt, manchmal muss man so überlegen, was kritisiert man? Woran kritisiert man? Mit welcher Rechtfertigung kritisiert man? Wenn man überlegt, das sind alles eigenständige Unternehmer, die diese Restaurants betreiben, die das unter eigenem Risiko machen, mit eigener Leidenschaft. Wir haben beim letzten Podcast mit, wo der Rach so viel geredet hat.
Ach, Rach war auch in dem Podcast. Ja.
Du musst fragen, Poletto war auch da.
Poletto, nee, die war
nicht da. Die Frage ist berechtigt, war sie da? Ja. Sie war wirklich da.
Aber sagte einfach, dass Gastronomie eben viel über Selbstausbeutung funktioniert. Und ich kenne wirklich in meinem gesamten Bekannten, und ich gehe jetzt sehr weit in meinem Bekanntenkreis, niemanden, der mit Absicht bösartige Gastronomie betreibt. Also der wirklich dem das egal ist. Der mit Absicht schlechte Ware einkauft. Der mit Absicht irgendwas durchgebraten oder versalzen serviert. Sondern Fehler passieren.
Klar. Aber dann darf man die Frage stellen, Lars Heider, kritisiert man dann das Essen oder das Großmaul Tim Mälzer? Das Essen oder die Fernsehnervensäge Steffen Hensler? Das Essen oder das ruhige Mäuschen Cornelia Poletto?
Nee, das ist ja, ich glaube, es ist noch viel schlimmer. Es ist ja so, und das ist auch typisch natürlich, vielleicht von 50 Texten über Tim Mälzer bei uns im Blatt, hat vielleicht einer irgendeinen negativen Spin gehabt. Alle anderen. So, ne? Also, ich weiß noch, als er den, hast du gekriegt? Aufsteigerpreis, Existenzgründerpreis des Jahres. Ja. Tim Mälzer Festspiele bei uns. Ja. Tim Mälzer hier, Tim Mälzer. Ja. Ne? Kitchen Impossible, Mega-Kritik, wo alle sagen so, wow, irgendwie, ne? Wie schafft er das, dass er gegen Tim Rau da? Ja. Also, und das Gleiche ist ja so, gerade bei so einer Zeitung wie Hamburg. Wir freuen uns ja, wenn es unseren Hamburger Helden, in Anführungszeichen, gut geht. Ja. Wir haben gar nichts, also, ne? Ich will nicht sagen, dass wir jetzt nachsichtiger sind. Doch, vielleicht schon. Also na klar, wenn jetzt eine Geschichte über Tim Mälzer, Steffen Hensler, Cornelia Poletto, Kevin Fehling ist für uns viel interessanter immer als eine über Tim Raue. Wir kennen die Leute, wir haben auch die Verantwortung. Es ist ja auch was anderes, wenn du weißt, okay, du schreibst irgendwas und morgen triffst du den Typen.
Ja.
So, dann sorgst du dafür, dass es vernünftig ist, dass es fair ist, dass er das weiß, dass du darüber schreibst. Und ich glaube, ehrlich gesagt, gerade die Hamburger Küche kommen bei uns so gut weg. Wenn ich sehe, was wir noch an Nebenprodukten haben, wir haben so Genussmagazine, alles, jedes kleinste Ding wird da ausgeleuchtet.
Das sollte jetzt auch kein Hamburger Abendblatt Kritikgespräch werden, sondern einfach so generell. Wie lernt man eine Kritik zu schreiben? Gibt's da einen Kurs?
Naja, okay, als Journalist machst du eine Ausbildung, du lernst erstmal schreiben, dann lernst du, wie recherchierst du. Ja. Bei Kritiken ist es ja immer, letztendlich ist es ein Mensch, der findet das so. Ein Mensch findet das Konzert in der Elbphilharmonie toll oder nicht so toll. Ja. Findet das Essen toll oder nicht so toll. Da weiß jeder, dass es mega subjektiv ist. Wir sind bei Konzertkritiken dazu übergegangen, dass jeder Konzertkritiker muss hinterher drei Hörer fragen, wie hat es ihnen gefallen. Mhm. Und eigentlich müsste man das in Restaurants auch so machen, sagen, wie hat es denn ihnen geschmeckt. Mhm. Trotzdem kannst du dann drei Leute haben, die sagen, weil die einfach schlecht drauf sind. Und damit heißt es aber nicht, dass das Restaurant schlecht ist. Und dann kommt sich immer die Frage, was willst du? Ne? Also wenn jetzt eine Bullerei, würde jetzt jeder sagen, ja, wenn du Vegetarier bist, geh nicht in die Bullerei. Ich bin Vegetarier, würde sagen, Bullshit. Du gehst in die Bullerei und sagst, ich möchte gerne vegetarisch essen. Mhm. Ist gar kein Problem. Mhm. Und das Essen ist dort deutlich besser für einen Vegetarier als in vielen anderen Restaurants, die vermeintlich vegetarische Küche haben.
Ja.
Aber du kannst auch Überraschungsmenü.
Das ist auch so ein ganz großes Rätsel. Warum eigentlich vegetarische Restaurants so oft verkrampft vegetarisch kochen?
Ja.
Kann man das sagen, so, ohne nahe treten zu wollen? Aber ja, das ist definitiv. So die Leichtigkeit, die Lust fehlt mir. Ich hatte meine Anfrage von einem Stadtmagazin, ein Gastrokritiker zu sein. Mhm. Während meiner aktiven Tätigkeit als Restaurantbesitzer und Fernsehkoch gleichermaßen, habe ich gesagt, kann ich nicht machen. Geht nicht. Dann trage ich eine zu große Verantwortung. Entweder machen wir per se vorne an, dass es nur positive Kritiken gibt, dass ich nur über Restaurants schreibe, die du gut findest. Sehr, sehr gut
finde. Kann man auch machen.
Weil negativ steht mir nicht zu. Weil außer ich könnte das Negative erklären. Ich finde es eben ganz interessant, die Fehlerquellen, ich lese ja auch mal so hier, wenn ich unterwegs war, das habe ich inzwischen allerdings abgewöhnt, so TripAdvisor etc. Und denke so, das kann nicht sein. Nein, das ist also andere Erfahrungen, andere Blicke, andere Blickwinkel auf bestimmte Dinge. Wie komme ich drauf?
Du wolltest wissen, wie man eine Gastrokritik schreibt.
Aber in der Regel machen wir es auch so. In der Regel veröffentlichen wir nur, was sollen wir unseren Lesern sagen, geht da nicht hin. Kann man auch machen. Aber in der Regel sagen wir, das sind die 10 Restaurants, wo du hingehen sollst. Das sind die 10 mit den besten Mittagstischen, das sind die 10 mit den besten vegetarischen Gerichten und so weiter.
Kann man nicht sagen, mit guten?
Ja, besten.
Immer die besten.
Ja, die besten klingen ja.
Immer die anderen.
Aber die Leute suchen halt, im Netz suchen die Leute halt die besten. Die Leute suchen nicht die guten.
Ja, aber das stimmt ja eben nicht. Die besten ist ja alles relativ.
Ja, es ist alles relativ. Das sind aus Sicht des Hamburger Abendblatts die besten Mittagstische in der Innenstadt.
Und dann, in dieser Woche.
Und dann begründen wir das. Wir starten jetzt, also dann ist dieser Podcast schon lange, schon ein bisschen älter. Im September starten wir eine Serie, die heißt Hamburgs beste Stadtteil. Und dann ist halt die Frage, ist natürlich auch total subjektiv, aber wir haben es bewusst so gemacht, haben gesagt, jeder schreibt ein Plädoyer für einen Stadtteil und sagt, ich finde, Alsterdorf ist der beste Stadtteil da und da und darum. Aber klar muss immer sein, bei all diesen Bewertungen ist es subjektiv.
Ich würde gerne einen Artikel über Hohe Luft, Grindel, Roten Baum schreiben. Ja.
Du bist herzlich eingeladen.
Ich weiß nicht,
den Stadtteil, den man bisher gar nicht so kannte in seiner ganzen...
Es ist aber tatsächlich so, dass es nicht gerichtlich nicht erlaubt ist, dass ein einziger Restaurantbesuch eine rufschädigende Kritik rechtfertigt. Das habe ich nämlich recherchiert und da steht, dass das Oberlandesgericht Köln, ist schon ein paar Jahre her, eine vernichtende Restaurantkritik, die nach nur einem Besuch verfasst wurde, entschieden hat, dass sie nicht weiter gedruckt werden darf. Und da sind Adjektive und Worte gefallen wie aromafrei, ausdrucklos und das Personal wurde als sehr, sehr steif beschrieben, wobei der Restaurantbesitzer darin eine Schmähkritik sah. Bis vors Oberlandesgericht Unrecht bekommen hat tatsächlich, weil eine so vernichtende Kritik offensichtlich nach nur einem einzigen Besuch nicht stattfinden darf. Klar, zwar hat ein Restaurantkritiker immer noch das allererste Recht der Meinungsfreiheit, aber wenn es dann so spitzfindig wird, und das sind dann wohl Attribute, die in gehobener Gastronomie genau das Zünglein an der Waage sind, dass es zurückgenommen werden muss.
Also ich glaube halt, in der Gastronomie ist man sich manchmal des Momentums gar nicht bewusst, was es bedeutet für einen Gastronomen. Hatte der Gourmillot früher große Probleme, wenn er wirklich Läden runtergeschrieben hat, und das entscheidet manchmal über Existenz und Nicht-Existenz. Aber das ist ja ein grundsätzliches Problem. Ich habe mal, eine Band hat mal bei uns eine Plattenpräsentation gemacht, und es waren nur Musikjournalisten eingeladen. Leck mich am Arsch, was ein Bums auf. Ey. Wahnsinn, da willst du wirklich.
Das war das, wo du auf die Bühne bist und die Leviten gelesen hast.
Nein, das merkst du.
Die waren voller Hass und Antipathie und Klugscheißerei. Also die atmeten Negativität aus, wo ich gesagt habe, Jungs, also das war mir so unangenehm. Ich war nur Koch. Und mir war das so unangenehm, dass ich gesagt habe, Jungs, da ist eine Band, die präsentiert ihr neues Album. Das haben die mit Liebe, mit allem gemacht. Hört es euch doch erstmal an, bildet euch dann eine Meinung. Aber wenn ich in eure Gesichter gucke, ich würde den Herd gerade ausmachen, ich würde nach Hause gehen, weil für solche Leute würde ich nicht kochen.
Es ist
weil
ja
das ist einfach, also das war so einfach für mich, weil ich hatte mit dem ganzen Theater nichts zu tun. Und dann kippte das so ein bisschen. Dann haben die auch verstanden, ob ihre eigenen Wahrnehmungen. Ich finde ja, gibt es gute Gastrokritiker in Deutschland?
Ich habe keine Ahnung, so gut kenne ich mich mit Gastro nicht aus. Wahrscheinlich.
Aber lesen Sie Gastrokritiken?
Ich lese Gastrokritiken natürlich vor allen Dingen die von denen, die im Abendblatt stehen, weil klar, es die Restaurants sind, die ich mir auch angucke. Das ist ja der große, das ist ja der große Vorteil, dass du dann auch weißt, wenn du sagst, da schreibt einer irgendwas und du sagst, ja, irgendwie, keine Ahnung, im Ono sind die Pommes schlecht, dann weißt du, im Ono gibt es keine Pommes. So. Und das ist, glaube ich, dieses Regulativ, dass wir halt, wenn wir über ein Restaurant schreiben, in der Redaktion mindestens 3-4 Leute haben, die sagen, stopp, ich war schon mal in der Bullerei und du kriegst da abends, wenn du 5 Minuten vor 8 kommst, keinen Platz. So.
Das deshalb, stimmt nicht.
Ja, meistens kriegst du 5 Minuten vor 8 keinen Platz.
Doch.
Ja, ist neu. Doch. Was ist los?
Nein, schon immer.
Echt?
Das ist, wir haben jeden Abend, und das ist das Tolle
an der
Bullerei. Ja, wir haben das große, und das No-Show-Problem in Hamburg ist unser Vorteil. Wir haben No-Shows. Und du
habt ihr so viel No-Show? Nee.
Das kann sich schon mal auf eine Zahl von bis zu 30, 40 Personen
an einem Abend.
An einem Abend.
Da haben wir die nächste Geschichte.
Na klar, das ist auch so. Und das ist auch
das hätte ich niemals gedacht.
Wäre auch für uns eine Diskussionsgrundlage für diese Reservierungsgebühren als solches. Jetzt gehören wir zu den Glücklichen, dass wir in einem extrem belebten Stadtteil unser Restaurant haben, dass viele Leute rumlaufen, mal gucken, mal ausprobieren, dass wir Gott sei Dank ein Restaurant ohne Hemmschwelle sind. Das heißt, Leute trauen sich in den Laden auch mal zu gucken, dass wir lange genug am Markt sind, dass der Hamburger an und für sich auch gerne mal einfach, komm, lass mal in die Bullerei, ist nichts frei, gehen wir auf die andere Straßenseite, die ganze Schanze ist voll mit tollen gastronomischen Betrieben, irgendwie so, du wirst auf jeden Fall dort in der Gegend bedient und irgendwie auch glücklich gemacht.
Aber das hätte ich gedacht, 30, 40 ist ja Wahnsinn.
Also das ist die Spitze, ne?
Aber ich kann es aber bestätigen, in meiner Zeit, als ich noch quasi am Host stand und den Gast empfangen habe, habe ich natürlich live mitbekommen, wie viele Leute nicht kommen. Erstaunlich. Noch erstaunlicher, im positivsten Sinne, wie viele Leute unangemeldet kommen. Und genau diese Reaktion, wie, ach, ist noch was frei?
Ja, klar.
Oder kann man mal einen Shoutout machen für die Bar, an der man wunderbar sitzen und auch essen kann. Wird immer beliebter, dass die Leute sich einfach auch in die Bar setzen und dort essen.
Also das ist das, was wir immer sagen. Es kann auch mal zu einer halben Stunde Wartezeit kommen.
Aber
dann kommst du rein, setzt dich hin, trinkst ein Aperitif, kriegst vielleicht auf den Tisch
und schon wieder eine Geschichte.
Und schon, aber es ist wirklich
interessant.
Arbeiten wir konsequent dagegen an, angeblich dieses, wir sind Monate im Voraus ausgebucht. Wir sind Monate im Voraus
ausgebucht. Auf der Seite schon, klar.
Auf der Buchungsseite, wo man praktisch
3 Monate.
Wo man drei verfügbar, also wo man die verfügbaren Daten hat. Ja. Es bedeutet aber immer, dass an dem jeweiligen Abend ungefähr 40 Plätze, kann man sagen, immer Minimum frei sind, über den Abend verteilt. Und das kriegen wir sehr, sehr gut
hin. Und die Leute sagen nicht ab? Weil wenn ich irgendwo reserviere, rufe ich vorher an und sage, ich komme nicht.
Von den 30 No-Shows, wir bleiben mal bei 30, sagen 27 nicht ab.
Würde ich sagen.
Tatsächlich?
Ja.
Das eher ist 28.
So. Ja. Das ist ja ein Problem. Das ist ein
langes Riesenproblem.
Weil die parallel auch reservieren, hatten wir neulich im Podcast. Ja. Da werden 3 Restaurants für einen Abend gebucht.
Ist ein altes Problem. Das haben wir damals schon mit dem Weißen Haus gehabt. Ja. Damals waren wir wirklich von jedem Gast über Existenz oder Nicht-Existenz entschieden. Und irgendwann haben wir mal gemerkt, dass es auffällig viele No-Shows gibt. Reserviert irgendwie so. Und dann aus irgendeinem Grund haben wir uns Stammgäste reserviert. Und dann musste ich rüber ins Darling Harbor, irgendwie damals von Christian Lach, der andere Laden.
Läuft bei ihm.
Ja, er läuft bei ihm, musste mir irgendwas ausleihen und dann sehe ich die Gäste da sitzen, die bei uns ja nicht reserviert hatten. Und ich dachte, Mensch, ihr habt doch bei uns reserviert irgendwie. Ah, da haben wir jetzt aber nicht vergessen abzusagen. Und daraufhin sind wir mal, haben wir mal einfach geguckt und haben unsere Reservierungslisten miteinander verglichen, weil wir ja freundschaftlich miteinander nahe sind. Und dann gab es immer Überschneidungen. Und dann gab es, und dann war das, und ich war ja auch Geschäftsführer.
Chef, ich finde das so geil, Tim Melzer, Geschäftsführer.
Im OK oder Aquai, ja. wie auch immer das auch. Ja, das ich habe die Öffnung mitgemacht damals auch mit, oh, wie hieß er, Wolfgang?
Job.
Nee, hier von Kölns Auslandstuben. Wolfgang.
Hast du mir heute nicht schon vor der Sendung gesagt, ich habe nicht so den kulinarischen Tiefgang, woher soll ich den kennen?
Nee, egal. Und auch ausgeweitet. Und es war einfach so, Menschen haben dann an den Wochenenden einfach mal unten am Hafen reserviert und haben sich an dem Tag dann entschieden, wo sie essen gegangen sind. Und das ist schon, ist aber kein ganz neues Problem.
Nee, aber das interessant, ist weil irgendwie man immer denkt, gerade in der Bollerei ist das Problem halt nicht so groß. Andere nehmen deshalb die Reservierungsgebühren. Das ist interessant.
Wie wird das bei euch diskutiert, Reservierungsgebühren?
Sowohl als auch. Ne? Es gibt Leute, die sagen, ich sag ja immer ab, also in der Redaktion. Andere, ich kann das total verstehen. Weil ich meine, das ist genau, wenn du eine Theaterkarte kaufst oder eine Kinokarte, zahlst du halt auch. Ne?
Nein, aber
also du zahlst oder du zahlst nicht.
Aber Stornierungsgebühren finden ja auch nicht statt, wenn du absagst. Das ist ja das Besondere.
Bei Restaurants.
Ja, also wenn du jetzt 5 vor 8 absagst,
dann ja klar.
Kannst du ja nicht mehr aufhören.
Aber wie macht das? Imbusch macht das schon. Der macht das schon relativ rigide oder nicht? Ne?
Ja, ich habe keine Ahnung. Mir ist das zu militant. Also das ist mir ein zu viel.
Deshalb würde ich zum Beispiel, er hat jetzt im August irgendwie vegetarische Wochen gehabt und normalerweise würde mich das total ansprechen. Aber dann sage ich, okay, an dem Tag ist das Kind krank, der Babysitter kann ich, blöd. Also würde ich immer, deshalb habe ich aber auch immer für mich den Anspruch, dass ich, wenn ich irgendwo buche, absage.
Also das, die Tonalität dieser Reservierungskultur ist mir eine Nummer zu hart. Also ich finde Ticketverkauf, ja, bis zum gewissen Grad, 60% kann man gut machen, 40% kommen, wir sind Gastgeber und es sind Gäste. Also irgendwie müssen wir auf dem
Proben. Das hieße dann also, du machst ein Ticket und wenn du absagst, musst du 60%, oder wenn du nicht kommst, nur Show zeigst, musst du 60% zahlen.
Nee, einfach nur, wenn du nicht hingehst. Also
wenn du nicht kommst.
Genau. Also wir haben zum Beispiel mit Kevin, wenn der mal einen Storno hat, dann ruft er mich an und ich würde immer jemanden finden, der dann bei ihm essen gehen möchte. Also diese, ich weiß, glaube, die sind auch nicht so rigoros. Das ist, da gibt es ähnlich wie im Hotel, wenn du 12 Stunden vorher absagst, bezahlst du, glaube ich, weniger.
Aber da gibt es ja auch solche Hotels. Es gibt Hotels, irgendwie das Arosa auf List, auf Sylt.
Auf List in Sylt.
Egal. Da waren wir früher oft. Ja.
Feine, ja.
Na, da waren wir früher oft.
Da muss man halt Chefredakteur für sein.
Da waren wir früher oft. Aber da gehen wir jetzt nicht mehr hin, weil das irgendwie 8 Tage vorher musst du absagen.
Oh.
Acht Tage vorher.
Das ist viel.
Ja, das ist viel.
Liegt vielleicht an der Hamburgensie, die ja nicht über eine eigene Immobilie verfügen. Irgendwie. Ich hätte übrigens gedacht, dass der Chefredakteur des Hamburger Abendblatts hat doch schon da ein Haus in erster Wattlage.
Nein.
Wo
hat denn der Chefkoch eigentlich ein Haus?
Gar nicht. Ich habe jetzt Immobilien-Eigentum in Hamburg erworben.
Und an der Ostsee nicht. Es gibt das Gerücht. Nein.
Alles zur Miete gewesen.
Gewesen,
schon
okay.
Ewig, hier hinten da in, wie heißt das?
Schlei.
Dankeschön, an der Schlei. Ewig.
Ist nicht mehr?
Nein. Ist auch schön, dass andere Leute besser wissen, wo du meine Immobilie hattest als du.
Nee, das war das.
Das waren 48 Quadratmeter in der alten Scheune.
Wo denn?
Gemietet auf dem Gutshof. Das waren die alten Gesindewohnungen sozusagen. Okay. War ganz sauber, war wirklich toll, war aber gemietet. War
gemietet, okay. So,
ich bin ein Verfechter des Mietens von Ferienimmobilien. Ich möchte nicht
Oberhaus passt sein. Passt ja auch Miet
zu dir. Ist mein Banker auch mit einverstanden, weil ich es mir eh nicht leisten könnte. Der sagt dann sowieso, kaufen macht auch keinen Sinn. Aber generell finde ich Mieten geiler.
Ja.
Ich bin so kein Mensch, der großartig...
Das finde ich toll, darüber müssen wir reden. Weil ich bin in Hamburg auch ein begeisterter Mieter. Ja. Ich glaube, ich bin einer der wenigen Menschen, der nur mietet. Fast nur mietet.
Tim, vorbildlich heute übrigens, wie du zumindest versuchst, nah am Mikro zu sein.
Ich habe mich gerade wieder in Position gesetzt.
Deswegen sage ich ja, vorbildlich, wie du es zumindest versuchst.
Also es gibt ja eine Kritik, dass wir immer relativ wenig über den Gast, also an meinem Podcast, dass wir wenig...
Ach, schon lange nicht mehr. Mehr Kulinarik so? Wollen die Leute
nur. Mehr Kulinarik als solches. Jetzt ist es ja so, dass man mir heute gegenüber, Herr Haider, seines Zeichens Chefredakteur des Hamburger Abendblatts.
Du redest gerade wie Leute, die gerade erst zugeschaltet haben.
Ja, genau. Hatten eigenen Podcast, zu dem ich noch nicht eingeladen war.
Ja, lustig.
Die ganz große Frage ist natürlich, warum?
Ja,
und die Antwort ist, du warst eingeladen.
Was?
Und ich glaube, du hast abgesagt.
Nee.
Ich glaube ja.
Nein, das kann doch nicht
doch,
sein.
Doch, aber irgendwie...
Weißt du was, das geschieht dir so recht.
Wir bitten Sie zu verstehen, dass Herr Melzer sehr, sehr viele Termine hat und deshalb... sinngemäß.
Quatsch.
Ja. Du bist natürlich herzlich eingeladen. Ich habe schon gesagt, ich meine, wir haben gerade, als du jetzt weg warst, habe ich gesagt, eigentlich müssen wir, es ist wahrscheinlich nicht zu bezahlen, eigentlich müssen wir tatsächlich mal einen Live-Podcast zusammen machen. Schön im Elysée vor 600 Leuten, oh, super.
Habe ich eine sehr gute Idee, habe ich neulich mal, vielleicht würden die Kollegen mitmachen. Ich habe gedacht, so eine Elefantenrunde der Podcasts, also Böhmermann, also Schulz, du. Nein.
Böhmermann, Schulz
Böhmermann und Schulz. Dann nehmen wir auch den Joko dazu, glaube ich. Sie natürlich sehr gerne, mich natürlich auch, die Hackfleisch-Jungs. Vielleicht kriegen wir da auch noch sowas wie Zeit, Geschehen, Wissen und Geschehen
hinein. Wir brauchen mindestens zwei Frauen. Ja? Mindestens zwei Frauen.
Ja, und dann nehmen wir noch einen Bums-Podcast. Ja,
besser als Sex.
Oh, nee, da gibt's doch hier
Zeitverbrechen.
Zeitverbrechen.
Ja. Der ist gut, genau.
Der ist auch also eine Frau.
Der zumindest. Ist sehr gut.
Wir sind zwei immer.
Ja, es ist der Ressortleiter von Zeitwissenschaft.
Du meinst Stern.
Und die stellvertretende Chefredakteurin der Zeit ist Zeitverbrechen.
Katrin Rückert und Stern Crime ist, glaube ich, zwei Frauen.
Nee, ich glaube.
Ah, Mordlust.
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 Mordlust. Mordlust.
Ja.
Sowas. Und dann sitzen wir alle auf der Bühne und dann ist das wie im Talkomat, den ich eigentlich vom Prinzip her sehr clever finde. Einfach diese Fragen konturlos einfach irgendwo reingeballert, um dann zu gucken, wie arbeitet man sich an diesem Thema ab.
Ja, dann können wir doch einfach jetzt mal hier den Aufruf machen, wer lädt diese Elefantenrunde wohin ein?
Ja.
Elysée hatten wir schon gesagt.
Und ich verspreche, ich lasse andere Leute reden.
Ja, wichtig ist, dass du überhaupt kommst und zusagst.
Ja. Die Zusage ist das Problem. Ah,
aber wenn Sie jetzt mich eingeladen hätten.
Ja.
Oder vielleicht haben Sie ja, ich weiß
haben es nicht. Haben wir, habe ich.
Ich kann es gerade nicht beweisen. Ja.
Glaube ich.
Welche kulinarischen Fragen hätten Sie an mich?
Nee, es wäre, in meinem Podcast geht es ja nicht so um kulinarische Fragen, sondern tatsächlich um das Geschäftliche. Das heißt, also zum Beispiel eingeladen habe ich Patrick Rüther.
Der war
so. Da. Nee, der kommt jetzt für bei uns auch die Staffel ab nächstes Jahr.
Ist auch der bessere Ansprechpartner in unserer Partnerschaft.
Auf jeden Fall aber ganz interessant, die andere zu sagen. Ne, so, da gibt es noch einen, den ja viele gar nicht kennen. In Hamburg kennt man ihn, aber viele andere kennen ihn dann so
die
nicht.
Die geschäftliche Seite.
Die geschäftliche Seite. Ja, und weiß gar nicht, worüber wir sprechen. Worüber ich mit Kevin Fehling habe ich, das war dann ganz interessant. Wir haben dann zum Beispiel ja auch schnell darüber gesprochen, wie wichtig ihm die Endlichkeit ist und wie ihn die Vorstellung der Endlichkeit beflügelt beim Kochen.
Bitte?
Ja. Also Kevin Fehling hat viel über den Tod gesprochen in dem Podcast.
Warum?
Ja, weil das offensichtlich, er sagt, das beschäftigt ihn, seit er denken kann. Dieses Gefühl, dass das Leben endlich ist und das befördert ihn auch, eben das Beste zu geben und das zu machen, wozu er Lust hat, weil er weiß, dass das Leben endlich ist. Und das ist dann so ein Moment, wo du denkst, wow.
Uns hat er erzählt, dass er seinen Nachtisch nach seinen Töchtern benennt.
Ja, das ist einfach eine.
Wenn man Dinge sacken lässt, die Kevin manchmal so von sich gibt, dann haben die einen gewissen Humor.
Hauptsache es schmeckt.
Ja. Aber das war so, und das war damals so, dass irgendwie einer der Podcasts, der am meisten gehört, auch gut gehört wurde, für mich völlig überraschend, ein hochkonzentrierter, kluger Mensch, der irgendwie ganz, ganz pointiert, ganz stark, aber auch total nachdenklich war.
Wer jetzt?
Kevin.
Achso, ja, natürlich.
Aber insgesamt sind diese, also da geht es mehr so darum, wie die Leute geworden sind, was sie geworden sind und dann weiß ich, da würden wir irgendwo in einem Zorn anfangen und wahrscheinlich dann, weiß ich nicht, bei Kitchen Impossible oder bei dem, bei wo auch immer enden.
Aber dürfte ich Sie jetzt herausfordern, mir einfach mal drei gute Fragen zu stellen, die ich nicht schon tausendmal gehört habe und die mich sowas wie auch wirklich interessieren bei der Antwort, weil das ist ja das Problem der Menschen, die auch viele Interviews führen,
genau.
Dass ob der Qualität bestimmter Menschen, die einem gegenüber sitzen.
Stellen immer die gleichen, also genau, das hat Johannes Strate von Revolver hat mal gesagt, seine allergrößte Lieblingsfrage ist, sagen Sie mal, ich komme gleich auf die Köche, sag mal, können Sie mal das eine Lied mal ganz kurz anstimmen?
Ja.
Und bei Köchen finde ich immer die absurdeste Frage, sagen Sie mal, was kochen Sie eigentlich privat? Oder? Die Frage ist dir wahrscheinlich auch 100 Mal gestellt. Was kochen Sie eigentlich privat? Denke,
oder der Comedian
erzählt mal einen Witz. Eigentlich ist es, kochen Sie überhaupt noch privat?
Okay.
So hat man dann überhaupt noch Lust, sich an den Herd zu stellen. Und meine Top 3 der dummen Fragen ist wirklich, was koche ich? Die hast übrigens du auch gestellt. Ich glaube, die ist sogar hier auf dem Zettel.
Nee, die habe ich nicht gestellt.
Warte. Nee, hast du leider... Ach, schade.
Leider hättest du dir jetzt ja auch mal sparen können.
Schade war drin. Was man halt kocht, um seine Angebetete oder seinen Angebeteten rumzukriegen.
Ach, komm, da kennst du mich ja besser. Nein, das
war ein Zuhörer. Hast du heute Mittag noch
gesagt? Nein.
Auf jeden Fall, das ist eine dumme Frage. Ja. Wirklich, was kochst du eigentlich zu Hause und was ist dein Lieblingsgericht?
Ja, genau.
Das ist so jemanden, also ich habe natürlich meine Standardantwort, die auch stimmt, aber trotzdem mich natürlich...
Wobei man trotzdem aufpassen muss bei solchen, es gibt ja so Fragen, die jeder 100 Mal gefragt wurde und trotzdem habe ich Steffen Hensler nochmal nach seinem Lottogewinn gefragt.
Ja.
Weil jeder glaubt, die Geschichte mit dem Lottogewinn genau zu kennen.
Mir ging es so. No, ich war froh, ich dachte auch so, Gott, Mehr fällt nicht ein und dann war es aber eine ganz andere Auflösung.
Ja, aber seid ihr irre, dass wir so viel von Steffen
Nein, machen wir nicht.
Meinem Podcast
aber reden. Ich habe ja wirklich...
Jetzt bin ich schon
Wir wollen noch gute Gastgeber sein, damit er auch herkommt.
Ah, okay. Ich habe ja wirklich eine Frage. Pass auf, ich habe wirklich eine Frage. Ich habe wirklich eine Frage.
Oh, Gastgeschenk.
Bäckerei Brix. Ein Gastgeschenk. Was ist das?
Jetzt müsste ich natürlich mit dem Insider kommen. Gott sei Dank steht das drauf. Kappeln.
Kappeln, richtig.
Kappeln.
Also in der Nähe von Kappeln.
Ja.
Das war der, da, wo ich es gekauft habe. Die sagte, da habe ich gesagt, muss jetzt immer sagen. Guck jetzt mal rein, ob du weißt, was das ist.
Oh, in der Tat. Es gehörte zur Standard-Frühstücksbeschickung damals, wenn wir in Kappeln in diesem kleinen Häuschen gefrühstückt haben.
Was ist das?
Ein Brötchen.
Aber was für ein Brötchen?
Nicht Weltmeisterbrötchen.
Ist das eines der teuersten Brötchen in diesem Bäckerei? Wie heißt dieses Brötchen? Du weißt nicht, wie dieses Brötchen heißt?
Nee. Hammer.
Das ist das Tim-Melzer-Brötchen.
Das ist das Tim-Melzer-Brötchen?
Das ist das Tim-Melzer-Brötchen.
Da halten Sie sich aber nicht an die Vorgaben.
Dann habe ich gesagt, weiß Tim Melzer, das hier, ich finde, es schmeckt super lecker.
Ja.
Ist super, echt richtig gut. Also ich esse da jeden, wenn wir da sind, am Wochenende zwei Stück von.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, und dann kam er so ins Gespräch und dann sagte ich, sag mal, weiß Tim Melzer, dass ihr das als Tim Melzer-Brötchen verkauft?
Nein.
Und dann sagte sie, ich recherchiere das mal.
Ja.
Und dann sagte sie, ja, da gibt es eine Backmischung, die können wir. Und dann kam ich, dachte ich so, das gibt's doch gar nicht. Richtig. Melzer sagt doch immer, backen ist nicht kochen.
Richtig.
Und es gibt ein, das frage ich mich, wieso gibt es ein Tim-Melzer-Brötchen? Gibt es da ein geheimes Back-Imperium von Tim-Melzer, was keiner kennt? Ja. Was ist da los?
Das ist eine sehr gute Frage übrigens. Ich fühle mich hier auf in doppelter und dreifacher Hinsicht erwischt, da ich dieses Brötchen vereint so ein paar Prozesse in meiner Weiterentwicklung. Es gab eine Anfrage, ich glaube im Rahmen der Weltmeisterschaft 2006, ob ich nicht eine Art Weltmeisterbrot entwickeln möchte, als PR-Ding, um so ein bisschen dieses Weltmeister-Thema reinzubringen. Das fand ich damals schon unfassbar dämlich und saß dann mit meinem Freund, im Freund Frank übrigens, der für das Social Media hier alles verantwortlich ist.
Die Fotos.
In einer Kneipe auf dem Kiez, und jetzt muss ich ganz kurz überlegen, welche das war. Wir hatten ein bisschen was getrunken und ich erzählte ihm diese Geschichte und wir steigerten uns ein bisschen hinein. Weltmeisterbrot, also wie verrückt ist die Welt, dass sie ein Brot nach Tim Melzer benennen möchte. Das ist schon auch für mich nach wie vor immer seltsam. Dann haben wir gedacht, ja, aber das ist doch schon, also stell dir mal vor, du stehst in der Bäckerei irgendwie morgens um 10 in der Reihe und dann bestellt jemand so, ich hätte gerne 4 Croissants, 4 Franzbrötchen und 4 Tim Melzer. Und du wirst sozusagen in einem Atemzug mit Franzbrötchen genannt. Und auf diese Idee haben wir uns so reingesteigert. Ich fand das so geil.
Ja.
Und habe dann der Firma angeboten, okay, das nicht, aber wir machen ein Tim-Melzer-Brötchen. Ich möchte sowas wie das Kaiserbrötchen. Ich möchte sowas wie die Schrippe sein. Nee, gar nicht. Eben überhaupt nicht. Haben das auch für vollkommen schwachsinnig gehalten und hat gesagt, geile Idee, machen wir. Und dann ist es wirklich eine Backmischung. Die hervorragende Brötchen, es gibt drei verschiedene Varianten, diese Brötchen zu backen. Das ist so ein bisschen der Serviervorschlag, den wir geliefert haben. Und was ich gemacht habe, ich habe das Brötchen gegessen. Das heißt, ich mache das mal ganz kurz. Wie alt ist das?
Sonntag.
Ja, also relativ frisch.
Relativ frisch, so, diese, gut noch.
Also,
du kannst es richtig gut aufbacken. Du kannst es richtig gut, also es hält, ich würde es noch nach 2-3 Tagen essen.
Das meine ich.
Aufpasst, genau.
Wichtig ist das Gewicht. Man hat ein Gewicht in der Hand. Viele Brötchen haben kein Gewicht mehr, sondern hier merkt man ein bisschen, da ist ein Gewicht. Aber nicht zu viel. Es ist immer noch ein Brötchen. Dann das hier.
Ja.
So dieses Knustern, das war ganz wichtig, dass wir so eine Rösche Krume haben. Körner war ich gar nicht so ein Fan von.
Doch, aber, ist total wichtig, finde ich.
Ich war nicht so ein Fan von, aber das hat dem Brötchen eine etwas größere Wertigkeit gegeben. Und schlussendlich sollte es ein Brötchen sein, was mit Käse, Nuss-Nougat-Creme, Marmelade irgendwie auch so diesen Genuss hat. Weil ich finde, bestimmte Vollkornbrötchen schmecken nicht gut mit Marmelade.
Aber es ist nicht Vollkorn,
nein,
ne?
Nein, es durfte keinen Vollkorn. Ja. Und das war eine extrem erfolgreiche Kooperation, die ich gemacht habe.
2006, aber wieso hast du es nicht erkannt gerade eben? Weil gibt es das gar nicht,
müssen nur noch vereinzelt? Ja, weil es A lange her ist und auch die Form nicht ganz richtig ist.
Die Form ist nicht richtig?
Ist nicht ganz richtig.
Aber es ist tatsächlich so,
du müsste dicker sein.
Nee. Ein bisschen dunkler, ein bisschen.
Das stimmt, aber sie sind auch manchmal dunkler und sie sind manchmal ein bisschen höher. Das Lustige ist wirklich genauso. Du müsstest in diesem, das ist ein winziger Laden direkt an der Ostsee, so ein ganz kleiner Laden und da hast du so eine Liste, musst du ausfüllen und da steht da Roggen, Bauern, Tim-Melzer-Brötchen.
Und ich finde das so geil. Und das ist passiert. Ich stand in der Bäckerei und habe selber Brötchen gekauft.
Und hast selber gesagt, 5 Tim-Melzer?
Nee, das nicht. Das ist mir unangenehm. Aber ich habe mich immer gefreut, wenn sie da standen. Aber vor mir wurden diese Brötchen bestellt. Ja, genau. Und ich bin wirklich freudestrahlend mit Speichel, also mit Sabberfäden am Mund nach Hause gegangen. Ich wurde bestellt.
Aber ist das ein Geschäftsmodell? Das heißt, verschickst du diese Backmischung nach wie vor noch?
Ja, ich persönlich. Ich mische die auch zu Hause in meiner kleinen privaten Backstube, aber jetzt ist es raus.
Nee, aber wenn es, aber
eigentlich bin ich Bäcker und gar kein Koch.
Ja, aber wenn es Tim Mälzer Brötchen sind, müssen die irgendwo bestellt werden. Das heißt, du musst ja an diesen Brötchen...
Das ist ein Backmittelvertrieb. Also
und verdienst nichts mehr daran an diesen Tim Mälzer Brötchen?
Ich weiß das gar nicht mehr. Okay. Aber auf jeden Fall nicht mehr relevant. Also ich habe, das ist ähnlich wie meine Dekra Lux Aktien, die ich irgendwann mal gekauft habe. Die habe ich zwar noch, aber ich glaube, die sind noch 70 Pfennig wert. Also da ist nicht mehr viel dahinter. War wirklich ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell, war aber eben auch ganz klar, ich habe mich so ein bisschen, ich will nicht sagen distanziert, weil ich finde nicht, dass mein, weil inzwischen habe ich mehr Blick fürs Handwerk wiederbekommen, fürs Artisane-Handwerk und möchte das, und das tue ich ja auch sehr, sehr reichhaltig, eigentlich mehr unterstützen, und deshalb bin ich ambivalent unterwegs inzwischen. Es war in meiner Entwicklung mal eine gute Idee, weil ich selber für meine Persönlichkeit dieses Spiel betrieben habe, aber wenn ich ehrlich bin, möchte ich mehr, dass Bäckereien unterstützt werden, die wirklich. Und jetzt muss man aufpassen, weil man will den jetzt auch nicht von. Also
es ist ein gutes Brötchen.
Es ist ein gebackenes Brötchen. Ja. Es ist kein Teigling, das nur aufgebacken wird. Es ist ein gebackenes Brötchen mit einer sozusagen vorbereiteten Backmaschine.
Was kostet das? Weißt du das damals?
War relativ teuer.
Kann es sein? 80 Cent? 60 Cent?
Das weiß ich nicht. Also ich habe jetzt die Preisentwicklung nicht mehr mitbekommen. Ich habe damit auch Geld verdient. Ja. Also nicht so, dass man sich davon eine Eigentumswohnung kaufen konnte, aber es war zumindest so, dass das war schon auch interessant.
Deshalb finde ich interessant, dass du es heute nicht mehr groß machst, weil ich glaube, so ein Brötchen, wenn es ein Tim Mälzer Brötchen gäbe,
das würde sich doch bundesweit verkaufen. Es war bundesweit. Also das war wirklich so. Und irgendwann ist es ja auch, du musst dein Repertoire erweitern irgendwie. Vielleicht hat es auch damals, ich habe ja auch, ich sag mal, Dellen in meiner Karriere, nachdem ich Schmeck nicht, gibt's nicht mehr gemacht habe, war ja jetzt auch die Wahrnehmung nicht so riesengroß irgendwie. Und vielleicht hängt das ja auch manchmal mit der Präsenz. Also bist du präsenter, verkaufst du gut, bist du nicht mehr präsent, verkaufst du weniger. Ist die Fußball-WM durch, ich sag mal, 3 Monate später kauft auch keiner mehr WM-Fahren.
Wobei das
und
bei einem...
Das hat alles eine Frage auch von Timing. Und grundsätzlich, das Produkt ist nach wie
vor gut. Das Produkt ist gut.
Ich glaube, es wird sogar verkauft, ja. Nur nicht mehr mit meinem Namen.
Bewusst.
Deshalb, aber das macht mich stolz.
Deshalb sage ich, das war die gleiche Frau, die dann zu mir sagte, pass auf, du musst mir jetzt 2 Brötchen zurücklegen oder ein Brötchen zurück. Eins habe ich dann gegessen. Mhm. Ein Brötchen nämlich muss ich mitnehmen, weil ich treffe Tim Mälzer am Montag. Mhm. Dann hat sie natürlich gesagt, du triffst Tim Mälzer. Du weißt schon, dass der hier gerade ein Haus gekauft hat um die Ecke.
Habe ich.
Das war diese Schleigeschichte. Das stimmte
jetzt gerade?
Ja, jetzt gerade. Das stimmte zum Beispiel schon mal nicht.
Damm ich. Also und wenn ich's gemacht habe, ich mache manchen Blödsinn. Ich habe schon früher mal ein Restaurant im Suff gekauft. Ja, aber
wollte gerade sagen, nachdem du mit Frank die Idee hattest, hast du direkt erstmal
ein Haus gekauft. Also sind diese desaströsen Suffgeschichten vorbei und habe ich nicht. Also nein, definitiv nicht. Das kann ich bestätigen.
Aber die Brötchen gibt's da.
Aber Tim Mälzer Brötchen wirklich macht mich auch immer nach wie vor ein bisschen stolz und ist auch so ein bisschen, hat mich treu begleitet.
Aber wenn Tim Rauer das wüsste, wäre natürlich eine Steilvorlage, oder?
Wofür?
Naja, wir sagen Mälzer von wegen, du kannst nicht backen, du hast doch selbst
mal... Ich kann ja auch nicht backen, das ist eine Backmischung.
Hast du entwickelt oder nicht? Oder hast du denn den Namen gegeben?
Nein, das, was ich gerade gesagt habe, ich habe eben Gewicht, ich habe Farbe, ich habe Konsistenz, ich möchte es röscher, ich möchte es saftiger. Es zeichnet sich dadurch aus, dass eine relativ gute, feine Porung
hat,
wo man perfekt einmal die Buhmänner haben wir das früher mal genannt.
So
rausziehen kann und dann so ein bisschen kneten.
Lecker.
Dann machst du Butter drauf,
genau.
Dann machst du die Marmelade drauf und dann hast du ein schönes, auch ein Brötchen, was nicht so zähig ist, sondern was einen guten Biss hat. Also das dann auch, wenn die Zähne dann auch, dass man das auch durchbeißen kann mit so einem Knack. Und ich finde, also solche Sachen habe ich gesagt, das soll das Brötchen haben.
Genau.
Und da war ein Bäckermeister neben mir und der hat dann eben gesagt, okay, dann müssen wir das machen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte ein bisschen eine Wertigkeit in der Visualität haben. Das heißt, es ist nicht ganz weiß. Ist ein leichter Roggenanteil drin, aber nicht so viel, dass es zum Roggenbrötchen wird, weil das mir wieder zu gesund. Ich bin so ein Schrippenfreund. Eine gute Schrippe, ein gutes Kaiserbrötchen, ich weiß nicht, wie das auf einer anderen Region heißt. Bei uns heißt Schrippe.
Ja. Kaiserbrötchen ist es im hessischen Raum auch zum Beispiel. Aber wir haben also gelernt, Tim hat immer noch ein Brötchen, das er nicht selbst backt, aber die Backmischung dafür mehr kreiert hat. Herr Heider hat das wunderbar mitgebracht und hier Kredenz. Wir werden das natürlich hier auch fotografisch festhalten. Aber es ist jetzt auch so ein bisschen zur Sprache gekommen, da werden Dinge gesprochen und gehört. Das passt ja ganz gut zum Thema Zeitung, von denen Tim sagt, so war es überhaupt gar nicht. passt perfekt auf ein Spiel, was ich für euch beide vorbereitet habe.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Und zwar das Hamburger Abendblatt und die Journalie an für sich lebt natürlich auch.
Die Journalie ist ganz schön. An und für
ist, von Headlines. Ist wie die Masseuse.
Genau. Ich von Headlines, die von Journalie, großen Überschriften. Kanal, ja. Wir haben gelernt, auch danach wird geklickbait oder verkauft. Und Tim, du lebst von der großen Fresse, sprich von Zitaten.
Ja.
So, jetzt habe ich hier also mal etwas aufbereitet, wo ich würde euch jeweils ein Zitat oder eine Headline vorlesen. Hm. Tim, du musst sagen, ob das eine Hamburger Abendblatt-Headline gewesen ist.
Oh ja.
Und du, Lars, musst sagen, ist das ein Tim Meltzer-Zitat? Okay. Ich fange jetzt einfach mal an und bitte euch,
das ist so einfach,
nicht zu gucken. Also ich fange an. Tim, handelt es sich um eine Headline von dem Hamburger Abendblatt oder von einem anderen Zeitungsprodukt? Ah. 44-Jähriger von Grizzly aus Zelt verschleppt und getötet.
Aus aller Welt Abendblatt.
Das stimmt. Jo. Ist sogar relativ frisch.
Ja.
Hättest du auch gewusst.
Ja.
War jetzt auch nicht,
nicht so.
Zitat
nicht
so. Tim Meltzer, ja oder nein? Alles, was ich mache, mache ich viel. Ein Glas Wein am Abend trinken kann ich nicht. Wenn Wein, dann sind es zwei Flaschen.
Ja.
Also, zum Einwärmen habe ich mal.
Alles mache ich viel. Aus. Alles mache ich viel ist schon grandios.
Headline Abendblatt, ja oder nein? Wir sind Papst.
Nein. Bild.
Bild ist gut. Versus, es gibt Leute, die sagen, im nächsten Leben wollen sie ich sein. Da kann ich nur sagen, ich auch.
Ja, wahrscheinlich auch.
Sollte man meinen, aber es war 1997 Hugh Hefner im Playboy.
Okay.
Aber es ist so. Ne?
Finde ich aber geil.
Weiter geht's. Gut, es ist jetzt einfach.
Ein schönes Zitat.
Fehling und Meltzer. Hamburg soll Sterneküche subventionieren. Haben wir heute schon besprochen. Du weißt
einfach. Willst du mich beleidigen? Ich höre mir wenig zu, aber das weiß ich schon
noch. Ich wusste ja noch nicht ganz genau, welche Themen heute zur Sprache kommen.
Also einem nochmal übrigens final, also Kevin Fehling hat das nicht so arrogant gemeint und wie es vielleicht von einigen wahrgenommen
wissen wir.
Sondern wirklich einfach nur als Diskussionsgrundlage.
Ich habe es auch gar nicht als arrogant.
Kulturgut, kulinarisch.
Ich finde es auch überhaupt, es ist ja null arrogant, aber er will sein Spiel weiterspielen. Ja,
Entschuldigung.
Versus.
Ich habe gedacht, ich kann es unterbrechen.
Zitat, Tim Meltzer oder jemand anders. Was es bei mir auf der Karte nicht geben wird, Wiener Schnitzel. Ich habe zwar dicke Eier, aber zu viel Demut vor dem Original.
Gibt es Wiener Schnitzel? Nee, es gibt kein Wiener Schnitzel. Ne? Gibt es Wiener Schnitzel? Wo? Doch, es gibt in der Bullerei gibt es Wiener Schnitzel. Mhm. Es gibt Wiener. Hat er also nicht gesagt?
Habe ich doch gesagt.
Warum? Gesagt. Aber es gibt doch Wiener Schnitzel.
Weil ich mal ein Restaurant in Wien hatte.
Ach so.
Stimmt's? Mhm. Zur Eröffnung vom Salon Plafond.
Gut recherchiert.
Im Museum für das Restaurant in Wien gab es kein Wiener Schnitzel.
Wo ich gesagt habe, traue ich mich nicht, mache ich nicht.
Weil also, in der Bullerei gibt es das.
Weil das wäre sehr einfach, um ein paar Schlagzeilen zu kriegen, einfach ein Wiener Schnitzel auf die Karte packen und dann sagen, wie es richtig geht.
Ja.
Wiener Schnitzel, wie es richtig geht. Das sind ja auch manchmal so Mechanismen. Und ich hatte kurz überlegt, aber ich habe gedacht, warum, wenn ich zu Gast in einer Stadt bin mit einer Gastronomie, muss ich ja nicht gleich als Agent Provokateur anfangen.
Irgendwo hätte es auch gepasst, ne?
Ja, aber da muss es wirklich gut sein. Weil nochmal, das ist ja das, was mich auszeichnet bei Kitchen. Es ist übrigens nicht, dass ich ein besserer Koch bin, sondern ich kann mich manchmal einer Aufgabe ganz gut öffnen, die was mit nicht meinem Kochen zu tun hat. Das sind natürlich die Spezialisten in dieser Welt. Das sind die, wie heißt der Johann Vettel?
Ja.
Wie heißt er?
Sebastian Vettel.
Dankeschön. Sebastian Vettel.
Johann Vettel.
Sebastian Vettel. Wie heißt er?
Sebastian Vettel.
Sebastian Vettel oder eben ein Lionel Messi, richtig?
Ja, oder Leonardo DiCaprio.
Oder Leonardo DiCaprio. Die sind halt in ihrer Insel unterwegs. Das ist das, was sie richtig gut können. Und wenn die dann aus ihrer Komfortzone rausgezogen werden, dann sind sie ganz normale Menschen.
Ja.
Das ist das Schöne dahinter. Das ist ja auch das, was ich mache oft so Wissensquiz, wo ungerne Prominente mitmachen, weil sie immer Angst haben, sich zu blamieren. Ich feiere mich für jede Antwort, die ich weiß. Also bei mir ist es eher andersrum, weil eben keiner mit irgendwas rechnet bei mir, weil ich vermeintlich nur der Koch bin.
Ja.
Aber dass dahinter ja noch unter uns, was wir alle so machen, noch so viele Facetten stecken und so viele Interessen
gibt. Aber das wäre meine Frage, wahrscheinlich auch immer, die ich mir selber stelle. Ich sitze dann da vor dieser absurden Sendung.
Ja.
Drei Stunden, Kitchen Impossible. Ja. Drei Stunden, ja. Meine Frau sagt, bist du irre?
Ja.
Was? Warum lachst du? Mhm. Warum sitzt du da drei Stunden? Mhm. Erklär mir mal, warum sitzt man da? Ich kann es für mich selber gar nicht beantworten. Ich habe auch. Es ist auch so, dass mich zum Beispiel total interessant. Es klingt jetzt blöd, ne? Aber wenn du nicht dabei bist, würde ich sie nicht mal anmachen.
Ja, doch, das glaube ich nicht.
Aber doch, ist so. Na, bei mir ist es so. Es interessiert. Also wenn da jetzt irgendwie keine Ahnung, das sind ja auch zwei. Aber warum? Und warum? Was findet man so faszinierend daran? dem zuzugucken, man kann es nicht schmecken, man kann es, und trotzdem stehst du da und denkst irgendwie so, oh.
Weil es eigentlich ein Roadtrip ist, weil es eigentlich eine emotionale Reise ist auf einem Niveau, den jeder nachvollziehen kann. Wir treffen auf Menschen, wir bereisen Länder und nicht Länder, die man erreichen kann. Mhm. Wir gehen nicht irgendwie auf den Mond oder in die totale Exotik, sondern wir schaffen Bildgewalten, irgendwie, wo Menschen sagen, boah, das ist aber schön, irgendwie so. Und jeder kann sich da hineindenken.
Obwohl, ihr werdet immer exotischer, ne? Ich finde, das muss gar nicht sein. Ich fand's auch, aber so diese Nummern da mit irgendwelchen Rauchofen, ich weiß nicht, wo das mehr war, oder irgendwann in so einem alten See.
Ja, das ist ja, weil man mich zum Scheitern bringen will. Also ja, man muss immer weitergehen.
Aber es ist doch viel einfacher zu sagen, pass auf, wir schicken jetzt Melzer zu Feeling. Oder? Das war einer der Dinger, wo du
gesagt hast, gehasst.
Genau, ist nichts für mich. Und das finde ich gerade das Tolle, wenn ihr irgendwo hinschickt, so um die Ecke. Mach mal um die Ecke.
Ja,
mach mal ganz normal, immer die Nummer da auf dem Schiff mit. Was war das? Irgendwie so?
Erbsensuppe.
Erbsensuppe.
Beim Bund, ne?
Erbsensuppe.
Also rein theoretisch braucht man überhaupt nicht zu reisen, sondern man kann einfach nur an der nächsten Wohnung klingeln und kann sagen, hey, welches Gericht kocht ihr gerne? Und ich will das nachkochen.
Ja.
Aber es ist so diese Reise, es ist das Entdecken, es ist aus der Komfortzone heraus. Es ist so ein bisschen dieses Aussteigen-Ding, dass man wirklich sagt, krass, ohne Netz und doppelten Boden. Und dann am Ende des Tages ist das, warum ich die Köche so liebe, weil wir Querköpfe sind und das weil wir Extremisten sind in ganz vielen Bereichen.
Ist es schwer, die zu kriegen? Ist es schwer,
bei Kitchen nicht mehr.
Nee,
bei Kitchen
nicht mehr. Auch die Sterneköche nicht, haben die nicht Schiss zu sagen, und jetzt verliere ich dagegen den Melzer?
Es geht ja nicht mehr um Verlieren oder Gewinnen. Es geht um so, also wenn ich gewinne, dann geht es schon darum, wenn ich verliere, genau, geht es nicht darum.
Genau.
Ist auch wieder so eine Sichtweise der Dinge. Nee, es geht wirklich dabei, weil wir die Leidenschaft, die Intention, die Energie, die Komplexität, das gesamte Bild unserer Kulinarik darstellen können, unsere Beweggründe, warum, wieso, weshalb, und wir können uns natürlich auch mit oft, und wir schmunzeln über uns. Mhm. Das heißt, wir gucken uns ja noch mal an. Und dann denken wir manchmal wirklich, Alter, sind wir wirklich so? Und da wird uns so der Spiegel vorgehalten. Und dann haben wir natürlich das Rückgrat, weil wir wissen, was wir tun, dass wir auch über uns ein bisschen schmunzeln können.
Magst du dir das gern anhören, ansehen?
Kitchen, ja.
Ja.
Kitchen
guckst du selber, sitzt du dann selber also auch?
Zu Hause, nein, aber wir gucken ja das Finale in dem Studio.
Aber wenn es zu Hause ausgestrahlt wird, 2015 nicht? Warum nicht? Nochmal gucken.
Nee, das hat was damit zu tun, dass ich das immer noch seltsam finde, wenn ich im Fernsehen bin. Nach wie vor. Ja. Okay. Also es ist immer noch so, es ist ganz oft.
Guckst du es denn gar nicht?
Ja, doch,
im Finale. In der Abnahme?
Nee.
Du guckst gar nicht, wie im Finale? Was ist Finale?
Nein, wir beiden treffen ja, also der Kontrahent und ich treffen uns ja dann im
Studio. Okay,
dann sehen wir die ganzen Filmchen nochmal.
Okay, genau.
Und was ich gerne gucke, sind Trailer. Ja. Also ich mag das gerne, wenn der Sender dann so das alles ein bisschen antrailert, weil ich finde das immer eine sehr schöne Energie.
Aber die Sendung als Ganzes guckst du dir dann gar nicht an?
Wenig. Also wirklich wenig. Ganz wenig. Wirst du jetzt nicht irgendwie so, dass ich das akut mal... nee, eigentlich nicht.
Hätte ich nicht gedacht.
Okay. Nee. Weil es auch komisch ist, sich selber anzugucken.
Aber auch irgendwie ganz schön, nicht?
Ja, nee, es ist komisch. Also nach wie vor, wir haben am Anfang von Kitchen
Impossible... Auch ganz schön, oder,
ja, nicht? Nee, aber es gibt so oh, mein Kopf ist aus. Es gibt manchmal so Dinge...
Musst du den Stecker?
Ist wieder an. Es gibt manchmal so Dinge, wo ich mir schon nochmal Sachen angucke, weil... mal Schlag den Star mitgemacht und es gab relativ gute Kritiken dafür. Und da habe ich mir das angeguckt, weil ich habe mich wohl gefühlt, aber ich habe meine Außenwirkung nicht mitbekommen. War so irritiert, warum ist das jetzt gut? Weil ich schimpfe, ich fluche, ich schwitze, ich kriege nichts auf die Reihe. Ich bin vulgär in der Sprache irgendwie so, und das mögen Leute. Das gibt viele Momente, wo ich genauso bin, und dann mögen Leute das nicht.
Ja.
Und das irritiert mich dann manchmal. Und dann gucke ich mir, warum da und warum da nicht. Aber ansonsten nicht, eigentlich nicht.
So, das Spiel ist noch nicht zu Ende.
Oh, Entschuldigung. Doch, schade, wir wollten es unterbrechen. Aber wir müssen noch über Kitchen Impossible. Es gibt noch so viel zu.
Aber ja, in meinem Podcast. Nee, aber wirklich.
Das ist echt interessant.
So, und nochmal um die Sendung. Die Sendung ist bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die Box bekomme, vorbereitet. Das heißt, da gibt es eine Redaktion, die sagen, geh mal hier längs, geh mal da längs. Und gibt es immer aber in dem Bereich auch Freiräume, um auf Dinge zu reagieren. Ab der Box bestimmt nur noch die Box. Und das ist das Faszinierende.
Wer hatte eigentlich die Idee?
Eine Dame von Vox, die hat das rudimentäre Konzept aufgeschrieben und dann weiter von Sven Steffensmeier und schlussendlich mit meiner Geisteshaltung, also sprich mit der Schamlosigkeit, mit der ich teilweise mich da benehme, glaube ich, auf die Spitze getrieben und dann hervorragend umgesetzt. Es ist so ein Puzzleteil. Die Quintessenz ist definitiv eine Idee von einer Dame bei Vox. Und dann aber durch die Leistung der Kameraleute, durch die Schnitttechnik, ja, das, wie das Ding geschnitten ist, ernsthaft, da kann sich mein Tatort wirklich eine Scheibe von abschneiden, weil es ist, manchmal kochen wir Omelett. Und das wird so spannungsgeladen geschnitten, wo du sagst, das sind Götter.
Also wie viele Leute sind da rum? Wie viele Kameras hast du, wenn du unterwegs bist?
Eine bei mir, wenn ich unterwegs bin. Ja. Es sind zwei Kamerateams in Situationen, wo ich auf Menschen treffe, weil wir nichts wiederholen. Ich möchte nicht irgendwie, hallo, das heißt, da sind sie hochsensibel. Und beim Kochen sind es auch zwei Kameras, die sich allerdings abwechseln, weil kein Schwein der Welt kann irgendwie 8 Stunden lang so ein 15-Kilo-Ding tragen.
Ich improvisiere jetzt einfach. Ja, ja. Björn Schröder hat uns vor ein paar Wochen schon geschrieben und hat gesagt, Tim hat neulich von der schlechten Qualität aus Warmhalteboxen gesprochen. Wie funktioniert das denn bei Kitchen Impossible? Verfälscht die gebrachte Box bezüglich Temperatur, Geschmack und eventuell Konsistenz nicht das eigentliche Original, sodass das Ergebnis, das die Küche erreichen wollte, unter Umständen doch weit weg ist vom Original als die reine Aufgabe?
Das tut's in der Tat. Das ist auch manchmal nervenaufreibend, weil du denkst, naja, ich habe es aber so gegessen. Aber das ist halt tough shit. Einige Sachen kannst du geschmacklich kompensieren. Also es gibt Konsistenzen. Wenn irgendwas nicht mehr ganz knusprig ist oder wenn ein bisschen was in sich zusammengefallen ist oder wenn eine Soße leicht angezogen ist und vielleicht ein Häutchen wirft oder ich habe irgendwann mal in einer Portugal-Sendung einen leicht geronnenen so Eierkuchen gekriegt, irgendwie, der so auseinandergegangen ist. Da sehe ich den handwerklichen Fehler, frage, ist das so Absicht oder nicht? Oder ist es jetzt einfach nur, weil praktisch vor der Kamera Nervosität oder sonstiges? Und den Rest musst du gedanklich kompensieren. Was wir aber können, deshalb bin ich auch ein guter Essensgeher, also weil ich weiß, wo ein Fehler liegt und die meisten sind zu verzeihen. Die meisten sind nicht so dramatisch, wie die dann manchmal von anderen Leuten gesehen wird. Nur wenn mir böswillig irgendwas hingelegt wird, dann sage ich auch mal was, sag, komm, das ist nicht, müsst ihr auch nicht machen.
Warum 3 Stunden?
Was 3 Stunden?
Die Dauer der Sendung. Man könnte die Sendung ja auch einfach nur viel, viel kürzer, man könnte ja auch die einzelnen Episoden viel kürzer machen.
Weil es eine sehr, sehr teure Sendung ist. Also wir haben neulich mal ausgerechnet, wenn man einen einzigen Menschen beschäftigen würde, um alle Sendungen zu schneiden, wäre er 12 Jahre damit beschäftigt. Und das kostet Geld und auch die Qualität der Leute und das Ganze.
Okay, das heißt, du brauchst möglichst lang, um da möglichst viele Werbeblöcke zu haben.
Werbeblöcke, dann ist es, glaube ich, da habe ich nicht ganz so viel Ahnung, aber wir treten immer gegen den Tatort an. Das ist eines der beliebtesten TV-Formate noch. Und das heißt, hinten raus sammeln wir auch noch ein bisschen Quote ein natürlich. Also gehe ich mal von aus, dass das Prinzip ist.
Ist es eigentlich ein guter Ausstrahlungstermin?
Man merkt gar nicht, dass du Journalist bist.
Ich finde, das ist ein guter Ausstrahlungstermin.
Die technischen Dinge musst du wirklich mal am Sender oder die Produktionsfirma fragen, weil das weiß ich nicht. Wir haben damals die erste Sendung ausgestrahlt am 23. Dezember. Hatte eine hundsmiserable Quote, woraufhin der Sender gesagt hat, vielleicht doch nicht so der schlauste Sendetermin. Hat es ein paar Wochen später nochmal ausgestrahlt, wurde besser und irgendwie haben wir uns am Sonntag gefunden. Das ist eine perfekte Kombination. Passt, weil er aber ja eh kulinarisch eingeritten war von Kocharena, Grill den Hänsler, perfekte Promi-Dinner etc. Also es ist ein kulinarik-affiner Sendeplatz.
Wir können uns 3 Stunden nicht leisten. Ja. Ich weiß, wir haben heute darüber gesprochen, abrupte Enden sind nicht das, was du gerne hast.
Kann deswegen, ich noch ein Zitat haben?
Deswegen läute ich das so langsam mal ein. Das nächste Zitat, was ich da habe, Tim.
Ja.
Hamburger Abendblatt oder eine andere Zeitung.
Ja.
Kleine Historie ist vom 29.05.91. Es geht um den pfeifenrauchenden Björn Engholm, der damals der neue SPD-Vorsitzende geworden ist und das Hamburger Abendblatt hat wunderbar getitelt, die SPD wählt die zweite Pfeife nach Wehner.
Definitiv nicht Abendblatt. Definitiv nicht.
Weil?
Wertend.
Abendblatt. Gut kombiniert. Machst du so wie bei den Gerichten bei Kit? Gut.
Genau,
und wer wertet? Also ich meine, intelligent, da fällt die Bild weg. Wer wertet?
Hamburger Morgenpost oder Bild?
Nicht ganz, es ist die Taz tatsächlich gewesen. Ach, mit dieser wunderbaren Headline, die SPD wählt die zweite Pfeife nach Wehner.
Ja gut, es ist wie die Morgenpost, bloß ein bisschen linker.
Nichts ist entspannter, jetzt kommt das Zitat vermeintlich von Tim oder nicht, nichts ist entspannter, als das anzunehmen, was kommt.
Das hat nicht Tim gesagt, richtig, sondern der Dalai Lama.
Gut, dann haben wir das auch abgeklärt.
Was aber sehr ungefähr gut auf derselben Höhe sich bewegt. Was
hast du den Dalai Lama mal getroffen?
Dann hätten wir das. Tim ist der Dalai Lama.
Ich war 2-3 Mal in einem Raum mit ihm und es ist wirklich so, wenn der Dalai Lama den Raum betritt, ich stand irgendwo an so einem Buffet, hab mir Wasser geholt und plötzlich denke ich, irgendwas ist da.
Das Handy geht aus.
Und das Handy geht aus, weiß ich nicht. Und da war der Dalai Lama im Raum. Also es ist wirklich. Ich habe mal so ein Gespräch mit dem Dalai Lama theoretisch gehabt, ich habe nur leider keine Frage stellen können. Ich habe also gesagt, hello.
Ich glaube, ein ähnliches Gefühl müssen die
Menschen. Das ist wie, wenn du mit Tim redest.
Nee, aber ich sage, ein ähnliches Gefühl müssen die Menschen haben, wenn ich das Restaurant betrete. Ja. Da ist doch irgendwas. Da kommt, dann geht ein Raum durch.
Haben die Leute Angst vor dir?
Nein. Das ist ein bisschen so.
Was aber ist nicht so, so dieses Ding, ey, Tim! Selfie.
Doch.
Nur mal Selfie jetzt, ja.
Doch, schon viel.
Das machen die Leute, ja?
Das ist schon sehr viel. Aber es ist meistens so eine Teenager-Überraschtheit. Das ist so, oh, der ist ja wirklich da. Und dann wird aus dem Nichts raus albern rumgegaggert. Ja. Dann ist ihnen das unangenehm und dann kriegen sie sich wieder in den Griff.
Und dann gibt es ein Selfie mit Blitzlicht.
Und dann gibt es ein, oh, das hasse ich wie die Pest übrigens. Ich bin so früh über den Porträtmodus. Eine technische Frage hätte ich jetzt noch. Jetzt nutze ich mal die Gelegenheit, wenn auch mal mein Gegenüber was kann.
Er ist aber auch sehr gut.
Sehr gut.
Oder? Für das Geld?
Sehr gut. Krieg kein Geld. Eine Kritik, die an unserem Podcast noch ist, dass wir immer sehr viel Hamburgensee haben.
Ja, finde ich super.
Kann man, ist natürlich, weil ich mein Hamburger Abendblatt, soll ich jetzt über den Münchner Posse reden? Das würde relativ, ich glaube, es wäre jetzt ein leichtes, einfach das, was wir gerade besprochen haben, zu transferieren. Das gilt natürlich für andere Städte oder andere Regionen ebenfalls. Aber wie kriege ich das hin, jetzt aus Ihnen eine Aussage zu bekommen, die nicht Hamburg betrifft? Also wie muss ich das Gespräch einleiten? Das ist wirklich, das ist eine technische Frage.
Wieso, die nicht Hamburg betrifft?
Ja.
Ja, was nicht fragen, was in Hamburg, so ganz einfach. Keine Ahnung. Wer ist, mit wem?
Aber wenn ich dich jetzt, wenn ich Sie jetzt nach den Lieblings-3 Restaurants in Frankfurt befrage.
Ja, würde mir keinen einfallen, weil ich in Frankfurt bin.
So, und jetzt haben wir das Problem.
Jetzt haben wir das Problem, jetzt das stimmt.
Ich aber mal Frankfurt. Also, wie könnte ich das intelligenter machen?
Das ist schwierig.
Um rauszufinden, in welchen Bereichen Sie wirklich Ahnung haben.
Ja.
Kulinarisch.
Ja, kulinarisch. Aber ja.
Also, Sylt geht nicht, gilt nicht, ist wie Hamburg.
Ist wie Hamburg, ja. Nee, das ist dann schwierig. In anderen Ländern, in anderen Städten, schwierig.
Was ist denn so kulinarisch das Land, was Sie am meisten beeindruckt?
Frankreich ist es auf jeden Fall nicht.
Mhm. Warum nicht?
Weil ich Vegetarier bin und weil die Franzosen halt vegetarisch, funktioniert gar nicht.
Was?
Es funktioniert nicht. Okay. Die Franzosen und vegetarisch?
Ja.
Geht gar nicht. Was soll man in Frankreich denn vegetarisch essen?
Ratatouille.
Genau.
Ratatouille?
Ja, also.
Sag das nochmal.
Ratatouille?
Das ist doch völlig falsch ausgesprochen.
Was? Ratatouille.
Ratatouille heißt es. Aber gut.
Ah, übrigens, kleines. Jetzt komme ich mal mit Fun Fact. Ich bin Oscar-Preisträger. So, jetzt, da guckt er doof.
Ich muss gucken, ob da ein Witz dabei ist.
Nein, ich bin Oscar-Preisträger.
Hat Ratatouille der Film einen Oscar bekommen?
Ja, richtig.
Dann weiß ich, was du meinst.
Weil ich bin ja die Synchronstimme von Horst, dem deutschen Koch, der da in dieser Küche mitmacht. Und der Film hat einen Oscar bekommen. Und da ich eine Sprechrolle hatte in diesem Film, bin ich Oscar-Preisträger.
Aber es gibt einen Koch, der mich total beeindruckt, weil wir sind in der...
Komm, lass doch
auf. Pass auf, nenn. Wir sind...
Komm, muss nicht
sein. Aber wer ist es?
Nicht mehr unangenehm.
Was meinst du?
Ist doch am Ende.
Kein deutscher Koch.
Komm, hör auf.
Kein deutscher Koch. Wer ist der Koch im Moment, wo du auch irgendwo hinkommst? Mhm. Gerd Rindchen sagt, wir müssen uns mal, Hamburger Weinhändler, wir müssen uns mal wieder zum Essen treffen. Mhm. Ich habe da gerade Piep entdeckt. Ich treffe mich mit einem Volontär, der sagt, wollen wir nicht mal einen Videoblog machen und nur die Restaurants von, die Rezepte von Piep kochen. Ich treffe jemanden von Gruner und der sagt, Alter, von chefkoch.de, der schlägt alle Rekorde bei Kochbüchern. Der ist auf dem Niveau von Stieg Larsen. Also habe ich mir von diesem Piep die Kochbücher gekauft, wer ist es? Und bin total begeistert und sage irgendwie, dieser Mensch müsste hier auch mal sitzen, der müsste auch bei Kitchen Impossible mitkommen, weil jedes Rezept, was der hat, und der hat unglaublich viele vegetarische Rezepte, ist mega. Wer ist es?
Kreuzkümmel?
Der heißt ja nicht Kreuzkümmel, wie heißt der Koch?
Für mich heißt der Kreuzkümmel Koch. Ist das der Lengi?
Genau, Otto Lengi.
Ja. De Lengi oder Lengi?
Otto Lengi.
Ja.
Kennst du? Nicht? Doch, kennst du.
Doch, kenne ich.
Wahnsinn. Also ich bin jetzt seit 4 Wochen, koche jeden Abend was von Otto Lengi.
Aber dann ist viel Kreuzkümmel dabei.
Nee, es sind auch viele Sachen. Sumach.
Es ist Kreuzkümmel.
Also ist viel.
Alles dieselbe Suppe.
Das Schlimme bei Otto Lengi ist halt das Einkaufen, weil du hast selten Rezepte und unter 10 Zutaten. Mhm. Das macht dich wahnsinnig. Mhm. Und dann kaufst du Granatapfelsirup für 6,99 € und brauchst aber nur einen halben Teelöffel und brauchst für kein anderes Rezept mehr. Aber Otto Lengi in diesem... Otto Lengi verkauft so viele Kochbücher wie Stieg Larsen, Romane.
Irre. Also wirklich unfassbar. Muss man auch. Doch, ist toll. Es ist so ein bisschen, es gibt immer so ein paar Säue, die durchs Dorf getrieben werden. Ich war auch mal eine davon. Ja. Es gab mal früher Donna Hay, die auf einem ähnlichen Level gekocht hat. Jamie Oliver, der eine Tellersprache und einen Druck reingebracht hat.
Und das ist jetzt Otto Lengi gerade mit
Simple. Für mich ist Otto Lengi gehört auch ein bisschen dadurch gerade, dass auch die Levante-Küche gerade so ein mega.
Genau. Und das wäre meine Küche,
Hype hat irgendwie. Was ich gar nicht so ganz genau verstehe, wo ich denke manchmal so, ist halt Kichererbsen und Kreuzkümmel.
Limetten, viel Limetten. viel Zwiebeln. Also so eine Mischung aus süß und sauer, so ganz frisch, wirkt frisch.
Aber was er eben wirklich gemacht hat, er hat eine vegan-vegetarische Küche präsent gemacht, die nicht ansatzweise so wirkt, sondern die einfach modern, zeitgemäß im städtischen Haushalt, das sind ja oft die Meinungsmacher, da seinen Weg reingefunden hat. Wobei ich, es gibt immer so ein paar Gerichte, ich habe so keinen Bock mehr auf Mozzarella mit Feigen und Balsamico. Nervt mich einfach. Klar. Und ich habe keinen Bock mehr auf Karotten mit Kreuzkümmel. Und das sind so typisch, oder ich habe auch keinen Bock mehr auf Couscous. Nervt mich auch.
Tabouli,
Couscous.
Dieser, ja, er will zu Ende kommen, er will zu Ende kommen.
Ich will auch nicht mehr Hummus essen, wenn ich ehrlich bin.
Aber Süßkartoffelpüree mit Limettensalzer, total lecker, ganz einfach.
Ja, und Süßkartoffel ist jetzt leider eins meiner Hassgemüse.
Ehrlich?
Ja, finde ich ganz plump. Ein ganz fürchterlich ordinäres Gemüse.
Ja. Ganz aber einfach zuzubereiten. Das heißt, einfach zuzubereiten. Ein bisschen backen, Kraut abziehen. Ja.
Nein, ganz toll, aber das ist ein fürchterlich ordinäres Gemüse.
Deshalb musst du Limettensalze dazu machen. Also auf jeden Fall, ich bin über Otto Lengi nach 7 Jahren Kochabstinenz wieder zum Kochen gekommen.
Das ist gut.
Das ist natürlich sensationell.
Ja.
Lars Heider, haben Sie die Folge gehört mit Cornelia Poletto, Christian
Achso, gut. Waren die da?
Das macht aber nichts. Es ist schön, dass Sie das gehört haben. Und dann haben Sie natürlich auch gehört, dass wir aufgefordert haben, dass unsere Zuschauer, weil wir das Ganze ja ein bisschen wie eine Klassenstunde aufgezogen haben, eine Zusammenfassung in Form von 10 Sätzen schreiben sollen.
Und man kann auch was gewinnen.
Und dann ein handsigniertes Kochbuch zu gewinnen.
Hm. Wir haben ja also. Ich gucke gerade auf mein Handy und ich werde Händler heute nicht los. Ich kriege gerade eine Anfrage von einem mir nahestehenden Menschen, der mich gerade fragt, ob ich ihn coachen möchte, wenn er bei Grill den Hensler mitmacht.
Ach so, weil wir das hier live jetzt gerade machen.
Hä?
Der Podcast hier ist live, der hört das
jetzt vielleicht. Tritt da auf,
nee,
okay.
Nee, aber das ist dann heute los. Heute ist so ein Henslertag. Und der ist gerade für Kitchen Impossible übrigens unterwegs, jetzt gerade.
Das echt? Wissen wir alle, weil er postet das fleißig.
Macht er?
Ja, okay. Aber er sagt nicht, dass es Kitchen ist.
Wann ist die Sendung? Im Dezember.
Nächstes Jahr.
Also Pete hat jedenfalls geschrieben. Hallo liebes Fide Gastro-Team, hier meine Zusammenfassung für diese Mega-Folge. Was kann ich, was will ich? Wir wollen mehr Fide Gastro und Einblicke in die Gastronomie, die wir in der letzten Folge mit Cornelia Poletto und Christian Rach bekommen haben. Wir merken uns, eins darfst du. Was genau? Ein Bier zum Autofahren. Laktoseintoleranz gibt es wirklich und Christian Krach ist gar kein halbes Hähnchen, sondern ein Spitzengastronom, der für die 4 Ws erfolgreiche Gastronomie steht. Mit diesen Fragen könnte selbst Tarzans Jane glatt ein Restaurant aufmachen. Aber Achtung, nicht in der Nähe vom Hafenbecken, es könnte ein Frachter um die Ecke kommen. Da hilft auch keine Versicherung mehr von dem finanziellen Ruin, sondern nur ein guter Rat von Freunden. Ein super Podcast-Folge unter Freunden aus der Szene. Viele Grüße an den Seebär mit der Arschkarte. Wenn der kleine Seebär wieder abends sich ins Bett will, einfach eine Zabayone vorm Schlafengehen aufschlagen. Gute Nacht.
Schön.
Nur Rachthemen tatsächlich.
Ja.
Er hatte wirklich viel Rede.
Hat noch nur Rach gesprochen.
So, und nun musst du bewerten als Jury, ob das ein handsigniertes Kochbuch von dir wäre.
Ja, alle Male.
So, Pete, herzlichen Glückwunsch. Wir werden uns mit dir in Verbindung setzen.
Sehr schön. Fand ich wirklich gut. Ich bin gerade irritiert. Ich hatte gerade irgendeinen Geistesblitz, aber ich habe ihn wieder verloren. Das passiert bei mir so selten. Und ich habe da schon irgendwie eine Geschäftsidee drauf. Aber ich habe es wieder vergessen.
Nun gut. Schön. Also, der auch kulinarische Podcast in der zweiten Staffel mit der ersten Folge hatte Lars Heider, dem Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt, zu Gast. Und es ist auf alle Fälle zwar keine 3 Stunden geworden, aber sehr lang.
Bist du schon mal rausgeschmissen worden?
Wo?
Aus dem Restaurant.
Nein. Warum?
Weil du dich daneben genommen hast.
Nein.
Noch nie?
Nein.
Du? Was ich?
Ja.
Also ich würde es nicht unbedingt Restaurant nennen. Also es gab Gurken im Glas. Ummantelt von einem Gin Tonic. Da bin ich schon mal rausgeflogen, aber es war kein Restaurant. Ich weiß auch gar nicht, wo die Frage hinführen sollte. Das war in der Tat sehr, 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 sehr schön.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank für die Ehre. Das wertet uns natürlich auch wirklich auf, wenn die grauen Eminenzen der Stadt eben
grauen Eminenzen
der Chefredakteur, Stadt. Immer noch Chefredakteur. Ja. Muss man übrigens sagen, sehr viel jünger, als der Titel erwarten lässt. Chefredakteur.
Das täuscht auch vielleicht, ja. Ja,
Chefredakteur ist schon geil.
Chefredakteur ist geil.
Ja, das ist quasi das Bo-Intro unter den
Chefredakteur eigentlich?
Ob du Chefredakteur bist?
Ja, wir haben doch für unser Jubiläum eine Zeitschrift.
Warum hast du bist Verleger.
Warum hast du denn noch keine eigene Zeitschrift eigentlich?
Weil ich das dumm
Philipp.
Finde.
Findest du dumm?
Ich finde das dumm, ja. Aber ich habe jetzt mich auch ein bisschen geheimnisvoll geäußert, damit das Interesse bestehen bleibt, lieber Herr Heider, damit Sie mir erneut die Einladung aussprechen können.
Und sie ist hiermit ausgesprochen. Ja, wir machen dann richtig.
Oder die Elefantenrunde.
Ja, die kriegen wir zusammen, aber alle Warum zusammen. Nicht? Ja, kriegen wir zusammen.
Warum denn?
Natürlich.
Nicht? Natürlich.
Da hetzen wir Sebastian mal los irgendwie so und dann mieten wir uns eine schöne kommunikativen Raum an.
Barclaycard.
Nee, aber sowas wie Elbphilharmonie. Das wäre natürlich geil, wenn ich schaffen. Da,
gibt's ja.
Ey,
gab's
dann,
ja.
Dann würde ich.
Ja, Nachtasyl, Schmidtchen, wir können ja mal ein bisschen kleiner anfangen, das ist ja auch schön.
Warum denn?
Und dann ist die Nachfrage so groß, dass wir sagen, ja, nee, dann gehen wir direkt in die
Elbphilie. Aber dann habe ich auch einen Grund, mal auf der Bühne in der Elbphilie zu stehen. Und das ist wieder Größenwahn, der sehr ehrlich ist.
Aber ist ja nicht, das ist ja nicht
so. Ich finde das geil, ich finde diese Idee schön, dass ich in der Elbphilie stehen würde.
Ja. Ist auch nicht so.
Kann ich ein Geheimnis verraten?
Ja. Natürlich.
So, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wie
es sei denn, welches Jahr haben wir jetzt? Jetzt haben wir
2019.
Wie alt bin ich?
48.
Das haben jetzt 20.
Achso, das willst du wirklich sagen jetzt?
Also, am 22.
Warte mal, bist du nicht sicher, dass du dich
nicht... Jetzt unterbrich ihn doch nicht.
Am 22. Januar 2021 werde ich, man glaubt es kaum, obwohl ich wie 35 daherkomme, 50 Jahre alt. Und wir haben uns eine relativ große Veranstaltungslocation in Hamburg reserviert, um angemessen, mir gebührend, allerdings natürlich auch viele, viele andere Leute, eine Festivität zu begehen, die sich rund um meinen Geburtstag sozusagen erstrickt.
Den großen Saal?
Noch größer.
Da kann man doch die Elefanten
alles, das gesamte, die gesamte Elbphilharmonie?
Nein, nee, noch größer.
Noch größer. Hallo, das ist Tim.
Ich bin Tim Melzer.
Die Barclaycard Arena?
Richtig.
So, du hast die Barclaycard Arena reserviert für deinen 50.
Jahr. Ja, und ich denke, also das ist ja so, ich habe gerade gestern irgendwie dass man auch was für seine Fans macht und andere Leute lassen sich fotografieren an dem Tag und ich mache ein bisschen mehr. Ein bisschen Musik, ein bisschen Talk, ein bisschen Spiel, vielleicht auch ein bisschen kochen, vielleicht ein bisschen mit Kollegial, ein bisschen trinken, ein bisschen, also wie man halt so einen Geburtstag
sehr zelebriert, gut.
Aber eben halt in der Barclaycard Arena. Wenn ich jetzt so ein latentes Interesse daran spüren würde, würde ich, glaube ich, die Reservierung gerne dicht machen, weil die Zeit rennt, das Programm ist zu organisieren und dann könnten wir auch diese kleine Talkrunde da machen.
Ja,
das ist eine sehr
schöne Idee. Dann haben auch die Kollegen Zeit genug,
sich darauf vorzubereiten,
freizuhalten irgendwie und dann...
Der Hänsler kann lange überlegen, ob er kommt.
Dann macht auch Gastgeschenk wieder Sinn.
Absolut.
Oh, toll.
Bis dahin hast du vielleicht auch ein neues Brötchen.
Ja. Und das ist mir nicht unangenehm, gerade darüber zu reden.
Tim Melzer.
Aber meine Fresse auf dem Magazin ist
furchtbar.
Seltsam. Tim Melzer, ja. Lars Haider, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch.
Vielen Dank.
Es hat sehr gerne wirklich Spaß gemacht. Das soll es an der Stelle gewesen sein.
Toll.
Bis bald.
Bis bald. In diesem Sinne.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga Mucke, Schicke Mucke, oh, wie gut das schmeckt.